Hello everybody, es ist Sommer, es ist die Urlaubsedition, es ist Fest- und Flauschigzeit. Ihr habt euch alle wieder vor den Volksempfängern versammelt, um unseren charismatischen Stimmen zu lauschen. Mir zugeschaltet in Köln, ich wiederum ganz woanders, aber darüber reden wir gleich. Jan Böhmermann,
ja, strahlend weiße Szenen. Hallo, ich grüße dich, mein lieber Olli. Wir sind heute wirklich angemessen, auch endlich in unserem Alter. Wir sind Mitte 30 beide und das sieht man uns heute auch ausnahmsweise an. Wir tragen Hemden. Ich bin gerade schon über die Venloer Straße in Köln gelaufen, habe mir was zu essen geholt und es ist inzwischen so, wenn ich an so einem schönen sonnigen Abend über die Venloer Straße in Köln laufe, werde ich begrüßt wie der Bürgermeister. Ich habe irgendwie Leute, ja. Na moin, was esst ihr denn da? Linsensuppe, das Gericht kann ich natürlich auch direkt Augenkontakt aufgenommen, bisschen mit dem Volk palavert und so, was so abgeht, weil wir tragen beide Hemden heute.
Wir sehen richtig aus wie so erfolgreiche Business-Typen, so ein bisschen wie Precht und Lanz.
Ein kleines bisschen sind wir inzwischen durch unsere Bewunderung von Precht und Lanz da reingerutscht. Da haben wir eine Menge zu erzählen. Diese Woche war wieder mal Nazi-Alarm bei Markus Lanz und kam auch drin vor.
Wirklich?
Ja, aber es gibt so viel zu erzählen diese Woche. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal bei den Positiven.
Dann kann das ja eine lange Sendung werden, Jan.
Ja, ich weiß nicht, ob du bist ja kurz angebunden, du hast einen Anschlusstermin. Du bist ja auf Mallorca zurzeit. Olli Schulz befindet sich, das möchte ich jetzt mal offenlegen direkt der gläserne Podcast. Er hat zurückgekämmte Haare, das Hemd ist auf, drei Knöpfe sind auf. Man sieht die stählerne Brust. Du siehst wirklich aus wie ein Mann in seinen besten Jahren. Hast so einen schönen deutschen Sonnenbrand natürlich.
Ja, aber die habe ich wirklich.
Aber du siehst wirklich entspannt aus, irgendwie so relaxed. Aber warum bist du auf Mallorca, Alter?
Jan, ich will noch mal leben. Ich will noch mal raus. Kurz vor 50 will ich noch mal leben. Nein, tatsächlich bin ich auf Mallorca, weil
bist du im Tabaluga-Projekt von Peter Maffay drin, oder was?
Peter Maffay hat die Insel verlassen vor vielen Jahren, das wissen alle. Dafür wohnen andere Prominente inzwischen auf Mallorca. George Clooney hat hier eine Villa und alle
Nico
Leute.
Nico Santos.
Und ich bin... kann sein, ganz liebe Grüße. Ich bin hier, weil ich eine Serie drehe mit Heinz Strunk gerade. Heinz Strunk hat eine Serie, die, ich glaube, für Amazon ist das Ganze, und die spielt am Ballermann. Es geht um einen, das kann ich ruhig schon erzählen, um einen Ballermann-Sänger namens Pierre Panade, der in einer Midlife-Crisis steckt und nochmal sein großes Glück versuchen will und dann in einer Disco anheuert. Und alles Weitere wird diese Serie erzählen. Ich spiele eine ziemlich gute Rolle, die Rolle meines Lebens. Ich bin der Haustechniker im Club, kann ich jetzt schon mal erzählen.
Das ist total geil. Weil du dich nicht irgendwie 7 Wochen lang mit irgendwelchen Haustechnikern aufhalten musst, um das zu lernen, weil du kannst das alles im Grunde genommen.
Weil ich diesen Scheißjob wirklich mal gemacht habe und genau das war die Intention von Heinz, der gesagt hat, du hast ja mal wirklich gearbeitet in diesem Bereich, so Bühnenbau und all sowas gemacht. Ich war auch mal der Hausmeister im Docks tatsächlich. Das war der Typ, also der den Laden abschließt und der so wie Nightleader oder sowas, also hieß das da damals. Hatte wichtige Namen, waren ziemlich einfache Jobs. Auch die habe ich nicht hingekriegt. Aber jetzt drehen wir diese Serie. Wir hatten zwei richtig harte Tage. Hier sind Zustände am Set. Ich habe überlegt, erzähle ich das dir oder gehe ich damit zum Spiegel? Oder mache ich irgendwie, also es ist wirklich, es wird hart gearbeitet. Die Leute sind unfassbar freundlich und es macht mega Spaß. Und weißt du, wie ich mich kennengelernt habe, Jan? Ja. Und wie mich auch Marc Hosemann, der in Discounter den Filialleiter spielt.
Ich weiß nicht, hast du Discounter gesehen? Oh, ja, habe ich gesehen. Sehr gute Serie. Du kannst mir alles erzählen, solange du mich nicht quasi unter dem Deckmantel des Quellenschutzes versuchst, in irgendwelche komischen kriminellen Aktivitäten zu verwickeln, um 1,2 Millionen Euro zu gewinnen, kannst du mir alles erzählen. Schieß mal los.
Das muss... Ja. Auf alle, darüber reden wir auch noch. Aber es gibt wirklich viele heiße, brisante Themen. Wir fangen mal mit was ganz Einfachem an. Marc Hosemann, kennengelernt, der die Hauptrolle mit Heinz spielt, den ich so mega witzig finde. Und der auch so einen unglaublichen Hamburger Schnack hat. Wirklich ein charismatischer Typ. 53 Jahre alt, viele Jahre Theater gespielt, viele Jahre kleine Nebenrollen gespielt. Und das sagt er selbst, erlebt jetzt so seinen dritten Frühling. Wir waren heute gemeinsam direkt neben dem, wie heißt der nochmal, Megapark. Direkt neben dem Megapark.
Oh. Oh Gott, den gibt es noch, Alter, der Megapark. Der sieht so ein bisschen aus wie so eine ausgebombte Hamburger Kirche ohne Dach, das ist innen drin so ein...
Ich war da noch nie. Echt? Ich will da morgen rein. Ich habe morgen noch frei und habe überlegt, ob ich da reingehe.
Alter, mach das nicht, Olli. Da müssen wir von Melanie Müller zum Hitlergruß machen animiert. Dann haben wir die Probleme an der Backe.
Nee, aber ich will...
Ich habe es in einem ganz anderen Kontext, ist der Hitlergruß gefallen. Aber neben ihn...
Ey, das war unter Freunden.
Aber der neben ihn hat
genauso wie dieses eine Mädchen. Die am Vatertag da diese Leute gefilmt hat, irgendwo im tiefsten Osten, die in der Hakenkreuzflaggen aufgehängt haben und meinen, ja, das ist ja nur unter uns hier. Das ist ja nur so eine freundschaftliche Sache.
Also wirklich. Ich fand den geilsten Take, ehrlich gesagt. Liebe Grüße an die mutige Emily, die dann, also vor allem erstmal mutig ist, dass sie die gefilmt hat, aber noch viel mutiger, dass sie dann sich überlegt, die Nachberichterstattung zusammen mit der Bildzeitung zu machen, die natürlich die Nazis pixeln, aber die Emily offener, die einzige Antifaschistin Sachsens, Und
ja, die wird und die dann natürlich genau unverpixelt. Und die Bild stürzt sich drauf, weil die Emily relativ attraktiv ist, kann man ruhig so sagen, glaube ich. Und die Bild natürlich genau sieht und das dann irgendwie benutzt, um sich dann irgendwie da anzu. Ich glaube, das ist alles nicht so gut gelaufen mit der Bild-Zeitung. Trotzdem war das ziemlich cool von ihr, dass sie das gemacht hat.
Ja, fand ich auch ziemlich geil. Und ich finde aber, noch was du eben gerade sagtest, der geilste Aspekt an dieser Geschichte ist, dass das wirklich von der Bild-Zeitung so verkauft wurde nach dem Motto, ja, unglaublich, aber diese Neonazis hier, ich zitiere mal kurz den Artikel, was dieses Video besonders verstörend macht, die Männer auf dem Video sehen nicht aus wie Neonazis mit kurzen, gescheitelten Haaren, sondern wie die netten Nachbarn von nebenan, der Klempner, der Versicherungsvertreter, der Angestellte. Ich glaube, die Bild-Zeitung ist was ganz Heißem auf der Spur. Kann es eventuell sein, dass Nazis am Ende gar nicht Leute, immer so Euskins oder keine, nee, Euskins sind ja keine Nazis, aber Nazis mit Glatze und in SS-Uniform, sondern dass Nationalsozialisten am Ende und in ihrer besonderen Gefährlichkeit sich deswegen das manifestiert haben, weil die einfach ganz normale Leute waren? Ist das vielleicht, Moment mal, hä? Kann das sein?
Kann sein, dass Paul Ronsheimer sich schon die Haare rasiert hat und sich unter die Leute gemischt hat.
Ja, das glaube ich nicht. Da hat er gar keine Zeit mehr für, weil er ist jetzt, auch das ist diese Woche passiert. Erstmal hat er sich den Journalisten des Jahres abgeholt, am Montag, am letzten Montag.
Paul Ronsheimer
ist endlich Journalist des Jahres. Finde ich richtig gut, weil ich weiß nicht genau, was er aufgedeckt hat. Ich glaube, die Reichelt-Affäre hat er mit aufgedeckt als Quelle. Weiß ich nicht. Aber er hat natürlich wegen seiner Ukraine-Berichterstattung, wo er sich wirklich in jeden Schützengraben schmeißt, muss man wirklich mal sagen.
Ja,
Hut ab. Und da war er direkt am selben Tag, kam die Pressemitteilung raus. Jetzt ist er auch Markenbotschafter und, glaube ich, Journalismus-Aushängeschild für sämtliche Marken im Axel Springer Verlag. Also jetzt, ich paraphrasiere mal die Pressemitteilung. Also ist auf jeden Fall aufgestiegen. Habe ich gedacht, liegt's vielleicht daran, weil er ein guter Journalist ist? Oder liegt's auch daran, weil er wahnsinnig viel weiß über den CEO von Axel Springer und der Ronsheimer, der muss wertvolle Aufgaben bekommen, weil wenn der
unzufrieden wird... Wir müssen ihm irgendwas geben, damit er ruhig
bleibt. Der unzufrieden wird, dann kommen noch ganz andere SMS raus hier.
Ja, keine Ahnung, aber auf alle Fälle ganz liebe Grüße an Paul
Ronsheimer. Paul hat's richtig gemacht. Als einziger sich rausgehalten aus dem Scheiß, weißt du, über Reichelt lästern sie alle, aber beim Treffen mit Christian Lindner an Weihnachten in der Wohnung von Julian Reichelt und Franka Lehfeld und so, war Paul Ronsheimer auch mit dabei. Aber der ist ja einfach ein netter Knuddelbär, der kein Wässerchen trüben kann. Genauso macht man's.
Ich muss auch nochmal, Paule und ich, wir haben uns irgendwann mal getroffen, zufällig, und haben gesagt, wir gehen irgendwann mal essen, keine Ahnung, aber wenn, dann will ich dich darüber in Kenntnis setzen. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz zurückkommen zum Megapark, weil ich würde so gerne einmal gucken, Mäuschen spielen. Ich bin heute schon da überall längs gelaufen, hab auch so heimlich gefilmt, ein paar Schnapsleichen, will mich jetzt aber auch nicht da indiskret verhalten, weil das ist hier nun mal deutsches Gebiet und ich find's unmöglich, wie die Spanier sich verhalten. Ja, aber
ja, find ich auch. Aber du musst aufpassen, weil wenn man da ein bisschen zu großkotzig auftritt als Deutscher, ist man schneller 17 Tage Festungshaft, als man bis 3 zählen kann, weil das ist...
Jan, es ist hier alles noch genauso wie in unserer Jugend. Warst du auch mal, ich war mit 19 hier, ne?
Ich war so oft auf Mallorca.
Diese Jungsgruppen, die sich alle den gleichen Fußballverein, irgend so ein Trikot anziehen und so einen Spruch, den keiner versteht, in irgend so einer folkloristischen deutschen Sprache darauf schreiben und dann zu 12 da durch die Gegend wanken mit Deutschlandhüten und alles. Und das Gleiche gibt's auch noch mit Frauengruppen. Also hier findet sich, was sich sucht, das muss man sagen. Hier hat sich nichts geändert. Michelle spielt heute Abend im Megapark. Bierkönig geht auch ein riesen Schuppen, ey, wie groß das ist. Maxwell von 187 spielt morgen da. Oh. Und danach kommt um 23 Uhr Micky Krause. Das ist so eine geile Mischung.
Hä? Ist das nicht der mit dem Podcast? Ah, nee, das ist eine andere Micky.
Und Micky Krause, das kann ich glaube schon verraten, spielt auch in der Serie mit. Und den durfte ich gestern kennenlernen.
Ja, super
Typ.
Muss
mal sagen,
super Typ.
Was für ein super Typ.
Ja,
ohne Ironie,
ja,
was für ein bodenständiger Typ. Und wir haben uns da unterhalten, er musste 4 Stunden warten, bis er endlich dran war und war mega genervt. Und ich muss sagen, ich fand den so unfassbar sympathisch, wie reflektiert, aber auch wie cool der damit umgeht. Aber ich habe ja auch ich finde ja ein paar Songs von ihm richtig gut. So, sie hatte nur noch Schuhe an und so. Kennst du das, die alten Hits? Und du bist
zu blöd, Finger im Po, Mexiko.
Ja, ich meine, da musst du erstmal drauf kommen.
Ja, da musst du erst. Ja. Das übrigens, Finger im Po Mexiko hat mir kürzlich ein enger Bekannter von uns beiden, der auch im Heavy Metal Bereich in unserer Sendung ab und zu mal redaktionell
Finger mitmischt. Finger im Po, da musst du erstmal drauf kommen.
Nee, ja. aber ein gemeinsamer Bekannter von uns, der auch im Heavy Metal Bereich unserer Sendung ab und zu mal mitarbeitet, hat mir eine Geschichte erzählt. Finger im Po Mexiko, er war da auch wohl involviert, als das rauskam, irgendwie plattenfirmenmäßig, keine Ahnung, und erzählte dann, das hat damals einen diplomatischen Eklat ausgelöst. Der Botschafter von Mexiko hat sich beschwert. Und der deutsche Verband von der Bundesverband deutscher Analsex-Liebhaber war auch empört, auch, weil keine Ahnung, ob es irgendwie, wir möchten mit Mexiko nicht in Verbindung gebracht werden. Und Mexiko wollte nichts mit Ärschen zu tun haben. Am Ende war es aber eine riesengroße Party, die das, glaube ich, Alkohol hat die Wogen geglättet am Ende.
Ja, aber ich glaube, du kriegst im Anschluss an diese Sendung von einem Mexikaner, der unsere Sendung hört, eine bitterböse Mail. Der sagt, ich leide seit Jahren darunter.
Nein, es ist nicht so wie die Polenwitze von Harald Schmidt, wo ich immer noch drauf angesprochen habe. Sie haben gearbeitet bei Harald Schmidt. Fanden wir nie gut, muss ich ganz ehrlich sagen. War gemein. Dann 90er Jahre, du hattest viel zu tun, Aufbau, Kommunismus, dies, das und dann der Deutsche, da haben nie geklaut. Wir klauen nicht. Rumänen klauen. Ist ja so. Sagen Sie dann, das ist die Handwerkerhierarchie. Ja. Total krass, ne? Wenn die ganzen polnischen Handwerker.
Wer klaut am meisten?
Wenn die ganzen polnischen Handwerker in Holland und in Deutschland die Buden renovieren, wer renoviert dann die polnischen Häuser? Und das wird wirklich, dann kommen die Ukrainer dann dahin. Und die Rumänen, so ist es halt, ne? So ist es halt. Fängt schon, guck mal, Minute 15 und schon erst zum ersten Mal, so ist es halt. Wir müssen aufpassen. In diesen Tagen stürzen Audiolegenden. Hast du auch alles mitbekommen, wer diese Woche alles gestürzt ist, oder? Wer diese Woche über seine eigenen Füße gestolpert ist?
Ich, ehrlich gesagt, bin ich tatsächlich seit ein paar Wochen so medienmäßig raus. Du kannst mir gerne alles erzählen. Abschließend noch eine Sache, ganz kurz.
Entschuldigung, ich habe dich wieder unterbrochen.
Nein, hast du gar nicht. Wir können ja hier gerne switchen. Die Leute sind ja schlau, können uns folgen. Es kann sein, dass es gleich an meiner Tür klopft. Dann darfst du dich wundern, wenn ich einmal kurz die Tür aufmache. Mhm. Meine Urlaubsliebe, die ich hier kennengelernt habe, kommt dann. Und die wird gerne unserer Sendung beiwohnen. Okay. Das ist ein sympathischer Chilene, der heißt José Barros. Und der spielt auch in der Serie. Und der spielt José Barros und der spielt auch in der Serie mit. Schauspieler mit chilenischen Wurzeln, aber eigentlich ein Hamburger Jung. Hat einen absoluten Hamburger Schnack drauf. Und den Pivo Jan, den du machst, den hat er, deswegen komme ich gerade drauf, hat er mir gestern Abend vorgemacht, weil der den auch genauso beherrscht.
Wirklich?
Das ist unfassbar witzig.
Das kann nicht sein, weil das ist voll Inspiration von meiner ganzen Familie. Du. Aber Bro, mit dem Pivo
noch? Er kennt sich ein unglaubliches Sprachchen.
Und den Pivo sind
Kühlschrank. Ja, ich fange damit nicht an, ich kann das gar nicht. Aber auf alle Fälle hat er einfach kurz Bock, unserer Sendung beizuwohnen, weil er überlegt, wie originell selber einen Podcast zu machen.
Das ist eine gute
Idee.
Aber
wir haben die letzten... Wir können ihn gleich mal fragen, was er machen will. Aber er will auch einfach sonst mal zuhören. Die letzten 3 Tage habe ich mit ihm zusammen gedreht und wir haben ja auch das vergesse ich immer wieder, das wollte ich erzählen. Mhm. Jedes Mal, wenn ich am Set bin, denke ich, ich Idiot, ich weiß doch, dass du morgens um 8 geschminkt wirst und bis 17 Uhr irgendwie rumstehst, bis du drehen darfst und dann erwarten alle sofort, dass du on point bist und ich weiß doch, dass ich das eigentlich hasse, aber die Serie und Heinz und auch die ganzen Leute, die hier arbeiten, die sind alle so cool und es macht wirklich mega Spaß, das zu machen. Aber diese ewig langen Tage und dieses Warten sind der Grund, warum ich das wirklich nur mache, wenn ich wirklich überzeugt bin davon, dass ich da mitmachen möchte.
Ich habe ein paar technische Fragen zu dem Filmprojekt. Heinz hat das Drehbuch geschrieben auch?
Heinz hat das Drehbuch geschrieben.
Und ist er auch Darsteller?
Heinz ist Hauptdarsteller mit Marc Hosemann zusammen und sie sind ein unglaubliches Duo. Sie spielen zwar wirklich traurige Gestalten aus der Provinz, die nach Mallorca kommen und dann versuchen halt hier Fuß zu fassen. Das Ganze ist nicht nur irgendwie geckig, sondern hat so eine ganz tragische Tiefe auch, weil das sind halt zwei Menschen, die vielleicht auch ein bisschen fernab von dieser Welt so sind, von der modernen Welt.
Mhm. Aber das schöpft Heinz ja sehr aus dem, was er selbst erlebt hat. Ist das so ein bisschen,
absolut.
Er hat doch so eine DJ Ötzi-Figur gespielt im Fraktus-Film. Dieses Fraktus-Mitglied, der ja auch so leichte Mallorca-Tendenzen hatte. Also da hat er diese Rolle quasi so ein bisschen weiterentwickelt.
Ich würde sagen, also ich habe den Fraktus-Film einmal nur gesehen, das ist schon lange her. Es ist nicht die gleiche Rolle, es ist nicht der gleiche Typ aus Fraktus.
Und wer macht
nicht mit diesem... Jonas und wie heißt er nochmal weiter? Jonas, der hat einige gute Sachen gemacht. Wie heißt der nochmal, der Regisseur? Warte mal, ich muss mal jetzt gucken.
Kein Problem.
Ich sag nur immer Jonas. Jonas.
Ist ja schon mal gut, dass euer Verhältnis so gut ist, dass ihr euch duzt. Ne? Es gibt Regisseure, die wollen gar nicht geduzt werden. Mr. Scorsese.
Jonas Grosch. Jonas Grosch heißt er. Jonas Grosch. Und der hat schon, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber wirklich ein sehr guter Mann. Dann haben noch zwei sehr junge Schauspieler mitgespielt. Bela hieß der eine und der andere ist Leon. Auch sehr sympathische, professionelle Typen gewesen. Also ein sehr, sehr nettes Set. Und das Geile war, gestern waren dann die ganzen Clubszenen. Und das sind alles, gestern waren 300 spanische Statisten in diesem Club. Und die mussten alle so tun, als wenn sie Deutsche wären. Und das war interessant zu sehen, wie Spanier
Deutsche spielen. als der Jonas dann gesagt hat, und Action oder und bitte, sagt man ja in Deutschland am Set. Und bitte, ja, das heißt, dann haben die Spanier automatisch so einen Switch umgelegt und waren dann Deutsche. Wie haben die sich verändert
und von der Körperspannung? Alles, das waren ja keine Schauspieler, das waren ganz normale Statisten, 300, die im Club waren. Viele junge Frauen, die schön aussahen, viele junge, schöne Spanier. Und die mussten alle Deutsche spielen, weil es war halt so eine deutsche Ballermann-Szene. Und man hat sich natürlich, die Produktion ist übrigens auch halb spanisch, halb deutsch. Das macht total Spaß, ist sehr interessant. José, der gleich kommt, der spricht halt, weil er Chilene ist, fließend Spanisch. Ich bin dann immer so neidisch, wenn Leute irgendwie echt andere Sprachen können und denk so, warum können wir Deutschen so wenig Sprachen? Und immer nur so, hello, I'm Olli, I'm from Germany, yeah, I want to pay, please, weißt du? Und denkt ja auch echt, man ist, egal. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Sorry, ich bin voller Hitze.
Jonas, ja, José.
José, genau.
Heute und, ist der 28. Mai, kann man vielleicht auch mal sagen, habe ich gar nicht gesagt. Heute ist der 28. Sonntag. Heute ist Pfingstsonntag, ja, ja, ja. Oliver. Wie feiert man Pfingsten auf Mallorca?
Gar nicht. Ich habe ja heute auf alle Fälle in der Sonne 2 Bier gegönnt. Ne? Dann war ich schwimmen und saß viel schon in der Sonne. Deswegen habe ich diese rote Stirn. Und ich war bei José irgendwo stehen geblieben und irgendwas. Aber das klären wir
gleich. Ja, wir kommen alles im Laufe der Sendung drauf. Das ist ja oft so, dass wenn man Sachen verliert, aus dem Kopf verliert, dass sie dann irgendwann wiederkommen. Darf ich dir kurz von einer wirklich echten, wirklich gerade heute passierten persönlichen Gegebenheit erzählen? Ich bin heute nämlich zum ersten Mal seit langem.
Ach so, genau. Ach so, sorry, Jan, sorry.
Ich wusste es genau. Sobald ich was Interessantes erzählen möchte, möchtest du deine
Die Spanier mussten lachen bei den Songs von Heinz und mussten bei den Stand-up lachen. Entschuldigung, Leute, sorry, ich bin echt ein bisschen, ich bin hier 3 Tage am Drehen, heute habe ich frei gelacht in der Sonne.
Pivo, oder ein Eimer Sangria, die rausholen noch von der Ballermann.
Banyarjo. Und dann gleich. Und dann haben die dann immer bei, also Marc Hosemann hat auch einen Auftritt auf der Bühne. Ich will gar nicht so viel von der Serie verraten. Und dann müssen die halt bei seinen Witzen lachen und die verstehen halt kein Deutsch. Ach so. Und dann wurden denen erzählt, wie die als Deutsche zu lachen haben. Und ich habe so richtig gesehen, dass die immer extra so, also dass die so Deutsche imitiert haben. Und ich bin mal gespannt, wie das am Ende rüberkommt. Also das, das war ein super interessanter Moment, finde ich, gestern beim Drehen.
Aber warum haben sie nicht einfach ein paar Deutsche vom Ballermann weggefischt? Das sind doch genug echte Assis.
Weil es unkontrollierte Assis sind. Ganz ehrlich, Alter. Was ich da für Typen sehe, Jan. Du glaubst es nicht. So Leute als Huhn verkleidet bei 40 Grad hier in der Sonne oder bei, also so heiß ist es noch nicht, aber schon ziemlich heiß. Die da sich herum noch Wahnsinnsfreaks einfach. Das ist hier wirklich auch noch die Bundesrepublik Deutschland, die aus dem, sag ich mal so, aus der Provinz, hier kommen sie von überall her und das ist hier alles selbstverständlich, wie man sich so benimmt, dass man einfach auf Deutsch mit alle Leute anspricht, obwohl das Spanier sind, weißt du, dass das so selbstverständlich ist, dass alle Deutsch angesprochen werden. Es ist so unglaublich.
Ich hatte einen Lebensgefährten auf Mallorca und musste oft hinfliegen, dann um die Beziehung aufrechtzuerhalten und habe deswegen da viel Zeit verbracht tatsächlich in meinem Leben. Also so Anfang, Mitte 20 habe ich oft hingeflogen und habe da auch diesen Flughafen dann so in- und auswendig gekannt. Und damals war das schon so, ist ja fast 20 Jahre her, damals war das schon so, dass immer wieder so alle 3 Wochen in der Mallorca-Zeitung oder in den mallorquinischen Medien aufploppte. Jetzt wird aber das komplette Tourismuskonzept umgekrempelt. Jetzt wird es nicht mehr so asozial. Jetzt kommen die Deutschen raus. Und jedes Jahr kommen die Deutschen einfach genauso schlimm wie im Jahr zuvor wieder. Das wird niemals aufhören. Die ganze Insel gehört ja im Grunde genommen Deutschland.
Nee, ich glaube, es gibt auch noch andere Teile. Diese Insel ist wunderschön. Und natürlich ist hier, ich bin im Epizentrum. Ich bin El Arenal, Jan.
Du wohnst auch in El Arenal, oder was?
Ich wohne in El Arenal.
Alter, bist du bescheuert? Geh doch nicht nach Andratsch oder sowas.
Bis Dienstag wohne ich hier. Alter. Das ist so geil.
Da darfst du dich nicht verraten.
Natürlich in so einem.
Das hast du ein besoffenes Huhn dann morgens in der Dusche.
Moin, Olli! Fest und flauschig, ey! Ich bin aber auch hierher geflogen, weil ich gedacht habe, ich werde wahrscheinlich sonst nie wieder in meinem Leben in El Arenal sein. Ich glaube nicht, dass ich nochmal mit Freunden denke, hier feiern wir nochmal am Megapark. Das ist die letzte Chance für mich. El Arenal, aber es ist auch witzig. Nein, es ist nicht nur scheiße. Ich muss sagen, als ich gestern hier ankam und diese Jungsgruppen gesehen habe, habe ich wieder mich mit Gernot, Manuel und Schweizer, meinen 3 Freunden gesehen, wie wir hier angekommen sind mit unseren, also keine Deutschlandhüte oder so, aber
gab's
mit unseren
Metal-Shirts. Deutschlandhüte war damals noch hart, stramm, rechtsrechtsradikal.
Ja.
Heute ist das einfach Mainstream.
Aber und das Wichtigste war damals, da waren wir Metaller, das Wichtigste war für uns, eine Kneipe zu finden, wo Rock und Metal gespielt wird. Mit 19, Alter, das war das. Da gab's, ich weiß nicht, Megapack Bierkönig waren wir gar nicht. Wir wollten auf alle Fälle, ey, lass mal dahin. Ich habe gehört, da ist ein Laden, da spielen sie richtig Heavy Metal. Oh, geil. Weil wir so Metal-Typen waren. Wir waren immer auf der Suche nach Metal-Läden, wo man so Bier trinken kann und Metal hören kann. Das war alles, was wir wollten.
Pass auf, meine private Geschichte von heute ist wirklich passiert. Ich war heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit dem Auto in der Innenstadt. Ich habe mir den Cayenne verkauft und habe mir jetzt so einen schönen Panamera geholt, ein bisschen kleiner, natürlich Diesel, weil ich finde, man sollte den deutschen Dieselmotorstandort unterstützen und Porsche ist immer eine gute Wahl. Ich einen dicken Panamera mir geholt, richtig ordentlich, und bin in die Stadt gefahren, wollte mal ein bisschen ausfahren, und am schönsten fährt man natürlich so einen Porsche aus, in so Tempo 50, Tempo 30 Zone schön über die Kölner Ringe mal fahren.
Vor den
so.
Cafés.
Klar, und Cafés den Motor mal aufheulen lassen. Mal Ehrenstraße geht ja leider nicht mehr, weil da haben die Grünen uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, haben sie eine Fußgängerzone draus gemacht, die scheiß Ökos. Deswegen musste ich über den Ring fahren, erstmal Ring gesperrt, weil irgendein fucking Fahrradfestival war. Und weißt du was, ich schwöre, es ist wirklich passiert. Dann sehe ich vor mir diesen alten dunkelblauen Jaguar von Harald Schmidt, den er früher mal hatte, auch in der Sendung.
Really?
Und, ja, und ich dachte, das ist was, wer sitzt denn, wer ist denn da drin? Und sich, das ist jetzt wirklich Harald vor mir im Auto, und ich so, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, mega geil. Und dann bin ich einfach eine halbe Stunde hinterher gefahren und habe geguckt, wo der so lang gefahren ist.
Aber du hast nicht Hallo gesagt,
nee, ich wollte einfach mal gemacht. Ich wollte immer schon mal jemanden so verfolgen, wie man das.
Und wo ist er hingefahren?
Das kann ich natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen.
Ja, ja.
Aber richtig krass, Alter. Ich glaube zum Rewe.
Aber klingt das nicht ein bisschen creepy, dass du jetzt Harald Schmidt eine halbe Stunde gestalkt hast?
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich Harald Schmidt war oder nur eine ältere Dame in einem dunkelblauen Jaguar. Aber ich habe mir vorgestellt, dass es eine schöne Idee ist und auch eine geile Story, die ich einfach mal so raushaut, ob sie jetzt stimmt oder nicht. Aber allein die Vorstellung, dass ich einfach Harald Schmidt in einem Jaguar in der Innenstadt treffe und dann einfach eine halbe Stunde nichts Besseres zu tun habe, als in meinem dunkelroten Panamera dem hinterherzufahren und zu gucken, was der so macht, finde ich eine geile Story. Einfach, ob die stimmt oder nicht, ist auch eine geile Geschichte. Findest du nicht?
Ich würde gerade natürlich, was der Gedanke, der auch vielen unseren Hörern durch den Kopf geht, vielen Gossip-Hörern, wie wäre das wohl, wenn ihr jetzt wirklich mal aufeinandertreffen würdet durch einen dummen Zufall?
Habe ich doch schon mal erzählt. Habe ich nicht mal erzählt, dass wir beim Versicherungsarzt zusammen saßen, beide mit einem Pissebecher in der Hand?
Aber das war auch schon wieder 10 Jahre her,
oder?
Nein,
das ist jetzt 4 Jahre her oder sowas, aber da war ich schon lange raus und da war schon lange klar, dass wir beide beruflich nicht mehr miteinander zusammen zu tun haben.
Aber Brüder im Geiste.
Wir sind natürlich Brüder im Geiste nach wie vor. Dann saßen wir beide, man muss als Fernsehmoderator, der einen festen Vertrag hat bei jedem Sender eigentlich, musst du einmal im Jahr dich durchchecken lassen, wie so ein Zuchtpferd. Da wird alles gecheckt, ob du das wirklich hinbekommst, ob der klapprige Körper das noch durchhält bis Ende des Jahres. Und da saßen wir, weil es immer derselbe Versicherungsarzt ist, weil diese Filmversicherungen sind oft die gleichen und die haben dann dieselben Referenzärzte, wo die ihre Leute hinschicken. Und dann saßen wir beim selben Arzt im Wartezimmer und hatten beide irgendwie so einen Pissebecher in der Hand. Und dann haben wir um ihn zu schocken, habe ich dann angestoßen mit ihm, habe einen Schluck aus meinem Pissebecher getrunken. Vielleicht war das der Moment, wo er gedacht hat, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Weiß ich nicht.
Okay, ja, das war aber auf alle Fälle.
Aber vielleicht komme ich ihn jetzt durch diese Geschichte ein bisschen, mit diese kleine Anekdote, die ich auch gerne weiterverbreiten dürfe, dass ich einfach in meiner Freizeit mit meinem dunkelroten Panamera vermeintlich ehemalige Fernsehprominente mit dem Auto verfolge.
Ja, Jan Böhmermann, ich fuhr 30 Minuten hinter Harald Schmidt.
Aber ich habe mich auch schon mal einen halben Nachmittag am Samstag auf die Domplatte gesetzt, in meinem Inkognito-Lieferando-Modus mit meiner Lieferando-Jacke und hab mir die Leute mal angeguckt und hab mal da einfach gesessen und mit dann, wie du am El Arenal da abhängst oder am Ballermann, das machst du doch auch. Bist du nicht auch erkannt?
Natürlich, ich wurde schon einige Mal erkannt jetzt hier, aber ich hab immer schon gedacht, wenn ich jetzt hier bin und ich will mir das angucken, dann mache ich auch mit den Leuten Fotos und sag Hallo und solange die freundlich sind. Ich muss sagen, die meisten waren, entweder sie sind so besoffen, dass sie einen eh nicht erkennen und rumtorkeln, oder sie reißen sich zusammen, fragen höflich nach einem Foto und dann mache ich das. Mhm. Das geht gerade. Ja. Und ich bin auch gerade mal in so einer Phase, wo ich mich dem Leben wieder zuwenden will, anstatt mich von allem genervt zu fühlen.
Aber das macht die Sonne. Man spürt das, dass die Sonne was mit dir macht. Du bist eigentlich ein sonniger Typ.
Und auch die Tour hat das gemacht, dass ich mich den Menschen wieder, ich glaube, ich habe mich echt, ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber hat dir die Tour nicht auch trotzdem wirklich gut getan, mal wieder die Leute zu sehen?
Total.
Die nach Corona, die Leute, die sich ja auch im Fernsehen angucken und die unsere Sendung hören oder die meine Musik hören, dass das doch auch irgendwann doch ein cooles Ding ist, dass man die Leute mal wieder sieht, so, ne?
Ja, und nicht es irgendwie ist so abstrakt. Nur so,
und das hat Corona hat einen wirklich ein bisschen entfremdet.
Ja, von diesem Gefühl. Das finde ich auch, also das finde ich auch, und Corona hat viel kaputt gemacht. Es ist wirklich, ich finde dieser Satz, den wir, weißt du, den hat, glaube ich, Drosten damals, als der bei uns in der Sendung war, als wir so wirklich klein geduckt an den Mikrofonen hingen und jeden Tag Sendung gemacht haben. Weißt du noch, dass wir mal wirklich fast ein halbes Jahr jeden Tag Sendung gemacht haben?
Weißt du das noch? Ich weiß, das war der Wahnsinn. Es klopft an meiner Tür.
Geh mal kurz hin, José kommt. Ja, ja. Olli steht jetzt auf, man sieht, ich habe jetzt, jetzt hat er den...
Ein chilenischer Liebhaber kommt.
Ja, jetzt habe ich endlich mal einen Blick auf deinen...
Schnell an, Schatz.
José.
Siehst du mal. Das ist José, guck mal.
Hallo, José, grüß dich. Du hast ein paar...
Du hab ich ein paar Pivo für uns mitgebracht.
Pivo
für
mein
Scherzstarter hier.
Du hast
einen dicken Bart. Dich natürlich auch.
Ich seh den Bart. Du hast einen dicken Bart. Du,
richtig, dicke Bart, genau.
Dicke Bart. Grüß dich erstmal. Ich meine, ja.
Bist du auch polnisch?
Ich bin auch polnisch. Ich bin Hälfte.
Tak. Dzień dobry. Jak się masz? Ja. Was ist das denn? Ay, das freut mich doch aber wirklich, also.
Hälfte, hast du...
José hat mir schon einige Begeisterung gezeigt, aber bevor wir jetzt anfangen und unsere Hörer...
José, grüß dich erstmal, moin. Ich bin Jan, ich bin Arbeitskollege von Olli. Schön, dass du mal reinschnupperst in den Podcast. Ich habe gehört, du möchtest einen Podcast machen. Ich kann dir der Joko Winterscheid empfehlen, der macht's mit jedem. Der hat auch noch Zeit. 3-4 Tage die Woche.
Das passt, weil ich mach's ja auch mit jedem. Aber... Nee, geil. Schön hier zu sein. Wie gesagt, ich bin José.
José hat in Rheingold mitgespielt. Hast du den schon gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte die Zeit noch nicht dafür. Ich bin ein viel beschäftigter Mann, Olli. Das weißt du doch.
Was seid ihr denn für Pfeifen, Alter? Wie bereitet ihr euch denn auf eure Gäste vor?
Ich wusste bis gerade gar nicht, dass du kommst. Halt mal den Ball flach, mal ganz ehrlich.
Das ist sehr witzig, weil ich habe ihn vorhin gefragt, vielleicht, dass wir im Anschluss heute den Film uns angucken können. Weil ich finde es immer gut, im Beisein eines Schauspielers seinen eigenen Film zu gucken. Wie wäre das für dich? Wie oft hast du den schon öfter gesehen?
Ich habe den jetzt 1, 2, 3 Mal gesehen. Ich bin immer wieder ganz toll begeistert. Ich habe eine ganz Mini-Szene. Ist eine Schlüsselszene, ist eine wichtige Szene, aber ist eine ganz kleine Szene. Bin trotzdem natürlich unheimlich stolz und dankbar und alles Mögliche Teil davon gewesen sein, haben zu dürfen können. Und er ist sehenswert auf jeden Fall.
Ja.
Emilio macht das ganz toll.
Ja, mit Emilio habe ich Bibi und Tina gemacht.
Ah, und also Rheingold ist von Fatih Akin, ne?
Fatih Akin, genau.
Genau. Und sag mal, du bist...
Fatih Akin. Jan, stopp.
Was?
Jetzt ist mein Mikrokabel rausgefallen. Sag mal,
was ist denn hier los?
10 Sekunden.
Jetzt ist Ollis Mikrokabel rausgefallen. Was ist denn das für eine peinliche Scheiße hier? Guck mal, kaum hast du einen Profi mal am Set. Direkt hier, da ist...
So, warte mal.
Dann hol ich mir mal...
Warte kurz.
Ja, aber ich hol mir kurz auch
noch... Hey,
ich hol mir ein Bier.
Ich
hol mir jetzt ein Bier,
ich Moment. Ich lauf wieder.
Vivo.
So, jetzt holt Jan sich auch ein Bier, José. Das war ja ein guter Start, gleich hier irgendwie aus der Leitung geflogen.
Das tut mir unheimlich leid, deswegen mir, ne?
Nee, das liegt an mir natürlich, weil ich jetzt versucht habe. Wir sitzen hier, das müsst ihr erstmal kurz wissen. Wir sitzen gerade hier. Ich habe nur so ein ganz kleines Mikrofon dabei. Jan holt sich gerade ein Bier. Es ist nicht meine normale Ausrüstung. Das ist sowieso, glaube ich, ein bisschen schlechterer Sound als normalerweise. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir warten jetzt auf Jan Böhmermann, José, der uns jetzt sicher... Der hat nämlich angefangen vor 2 Jahren mit Alkohol trinken.
Gut, schade?
Nee, es ist gut, weil Jan war so ein Asket und ich finde ja so Leute, die gar nichts trinken und so, nicht gut. Ich muss sagen, dass Jan das gut tut, dass er Alkohol trinkt. Wann fingst du damit an? Vor 3, 4 Jahren?
Vor 3, 4 Jahren damit angefangen. Es ist immer wenn es so, wenn es wirklich, ich habe damit angefangen im Rahmen, so erstmal, hallo und willkommen zurück. Es geht um die Frage, wann ich angefangen habe mit Alkohol trinken. Ich habe angefangen mit Alkohol trinken, ich würde sagen im Jahr 2019, also vor 4 Jahren. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es viel geiler ist, wenn man abends um 20 Uhr sich nicht eine Fritz-Cola reinhaut und dann riesengroße Augen hat, wie so ein Erdmännchen wie so ein Lemur bis nachts um 3, sondern einfach ein Bier, was einen so angenehm abendmüde macht und so leicht beschwingt. Aber mehr als 2 packe ich nicht, muss ich sagen, ganz ehrlich.
Und du hast aber auch früher nie getrunken?
Nie getrunken, gar nicht.
Nee, Jan hat nie getrunken. Jan war jemand, der so asketisch. Das fand ich immer ein bisschen unangenehm, weil Leute, die gar keine, also sag ich mal, also gar nicht zu sich nehmen.
Komisch.
Finde ich mal, wir haben irgendwas anderes auf dem Kerbholz, denke ich dann
manchmal. Ja, das kann man, meint man vielleicht, aber ich hatte einfach, habe einfach Angst immer gehabt vor Kontrollverlust. Und dann war ich irgendwann, also weil ich wirklich, mein Freundeskreis, da wurden hart Drogen genommen, also teilweise Marihuana haben die geraucht.
Sie haben Marihuana geraucht.
Kennt ihr das? Das ist echt krass. Und das war wirklich, dann haben die teilweise dann auch von einer Marihuana-Zigarette geraucht. Also wirklich Herpes war auch
riesig. Geteilt.
Ja,
also auch unhygienisch einfach.
Und dann war das oft so, dass ich in dem Kreis mitsaß und dann die einfach weitergereicht habe und teilweise auch passiv was inhaliert habe. Aber ich war noch nie so stoned, dass ich nicht trotzdem noch den ganzen Laden da immer zu McDonald's in McDrive gefahren habe. Ich war immer der fahren musste. Weil irgendwann nach dem Rauchen hatten die halt alle Bock auf Cheeseburger. Und ich habe deswegen nie angefangen. Und auch mit Alkohol nicht. Und dann, als es dann irgendwann, das war wahrscheinlich wieder irgendein berufliches Ding, wo irgendwie die Kacke am Dampfte oder sowas, wo es richtig anstrengend war, mhm. habe ich dann abends gedacht, ey komm jetzt, es war so anstrengend der Tag und muss immer gute Miene zum bösen Spiel machen, weißt du, weil es wie Theater, Theater, der Vorhang geht auf. Sehen jeden Abend ihre Maske auf.
Ihr wisst, wie es ist. Ich habe noch mit Jan einige schwierige politische Themen heute auch zu besprechen.
Aber kann José gerne mal mithelfen als Chilene. Du bist ja politisch auch ganz weit vorne.
Aber eine Sache muss ich mir sagen, du siehst ja auch, wie José aussieht. Er ist, mega geil. Er hat einen dicken Bart und er sieht immer aus, glaube ich, spielst du oft den arabischen Gangster in so einer Sendung? Ist das so die Paraderolle, die dir angeboten wird?
Naja, der Latino an sich ist ja, existiert ja quasi nicht in Deutschland. Also in der deutschen Fernseh- oder Filmwelt.
Ist es entweder arabisch?
Ja, Araber, Türke, ja, Iraner oder Afghane oder.
Also deswegen musste man, weil vielleicht kannst du den Latino ja wieder ein bisschen mehr nach.
Ich hoffe durchaus, dass ich den Latin Lover ein bisschen ins Leben rufen kann in Deutschland.
Ja, aber José, mal ganz ehrlich,
aber ja.
In Berlin sind so viele Leute aus Spanien in wichtigen Schlüsselpositionen.
Das ist krass, das stimmt.
Das ist auch so krass voll. Und auch in Köln super ist es auch so.
Und super lateinamerikanisch auch.
Das genau, stimmt. Und ja, ich glaube, die Geschichten, die eines Tages spanischstämmige oder Latino Protagonisten brauchen, die werden jetzt gerade erst, die finden gerade jetzt erst statt und es dauert noch so 10 Jahre, bis daraus dann wirklich Drehbücher werden und dann wahnsinnig
dann
viele Spanier.
Ja, wirklich. 10 Jahre.
Ich glaube, es ist wirklich so.
Ja, du, ich freue mich drauf. Aber ich bin auch, also, guck mal, das hat ja auch, ich selber sage immer, ich bin Latino-Kanaken-Hanseat.
Mhm.
Weil ich bin halt Latino, ich bin irgendwo auch ein Kanake, so, ich bin mit Kanaken groß geworden und ein Hanseat bin ich, weil ich Hamburger bin. Und deswegen ist es gar nicht so fern, solche Rollen zu spielen und auch die Leidensgeschichten oder die Erfahrungsschätze solcher Menschen wiederzugeben. Das ist für mich jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, sag ich.
Der Olli hat gerade erzählt, dass ihr gestern in irgendeiner Disco wart, wo 500 Spanier auf Kommando Deutsche spielen mussten. Als jemand, der jetzt ja auch Best of Both Worlds in sich trägt. Wie hast du das denn wahrgenommen? Olli fand das faszinierend.
Es war unheimlich lustig, weil die waren super süß. Also es waren spanische Komparsen.
Schöne Menschen.
Super schöne Menschen.
Aber Vorsicht, zu schön, um glaubhaft Deutsche darstellen zu können, frage ich jetzt mal kritisch.
Ja, tatsächlich, ja. Das war das Problem. Wirklich, ja, doch.
Die waren ein bisschen zu schön für Deutsche. Ja,
das ist antideutsch, was du gesagt hast. Vorsicht, Olli.
Ja, aber da waren dann so, ich muss ganz ehrlich sagen, die waren sehr nett. Ich bin dann auch mit so ein paar, weil wir standen da über Stunden herum, ins Gespräch gekommen und dann haben wir uns so ganz nett unterhalten, dann haben die mit mir ein Foto gemacht und ich fand die so schön, dass ich dann gefragt habe, ob ich auch ein Foto mit denen machen darf, mit den Leuten, weil die wirklich so strahlend waren und da irgendwie echt so eine gute Laune gemacht haben. Ja,
ich meine, das war echt, wir haben da auch echt was abgerockt.
Also gestern
das waren 13, 14 Stunden und die hatten immer noch ein Lächeln auf dem Gesicht, also wirklich.
Das Riesen, also bei uns an Filmsets wird das allererste, was erstmal passiert, wird die obligatorische Til Schweiger-Ansprache. Das passiert jetzt so 3-4 Monate, dann vergessen das alle wieder. Hey Leute, wenn es hier irgendwie Gewalt am Set gibt, wird einer euch unangemessen anspricht oder sowas, dann kommt auf jeden Fall zum Produktionsleiter. Das wird dann einmal verordnet und irgendwann vergessen das wieder alle. War das Thema bei euch am Set? Ist Til Schweiger ein Thema in so einem Heinz-Strunk-Projekt?
Bei uns eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin.
Nur so im Spaß habe ich gleich am ersten Tag gesagt, ey, wenn hier irgendwas falsch läuft, ich gehe zum Spiegel, ne? Also wirklich.
Hat aber keiner gelacht.
Hat aber, doch, die meisten haben, glaube ich, schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so ein harter Job, das vergisst man immer wieder. Vor allem die ganzen Leute, die da drumherum arbeiten, vom Aufnahmeleiter bis zum Techniker, die sind ja alle da, die ganze Zeit am Arbeiten. Die Maske, das Make-up, da wird über so viele Stunden gearbeitet. Du musst auf diesen Job wirklich Bock haben, wenn du den dauernd machen willst. Ja. Und du musst dafür auch wirklich gemacht sein. Und der Job wird immer hart sein. Und dass man da die Nerven verliert, das muss man dazu mal auch sagen, und sich mal anschreit oder so. Wenn ich mal ganz ehrlich reden darf, beim zweiten Mal, als ich beim Tatortreiniger mitgemacht habe, kam ich gerade von der Tour und hatte einen ganz anderen Schlafrhythmus. Und es ging um 6 Uhr morgens los und ich habe mich selber, und ich bin ja kein, ich würde mich ja nie als Schauspieler bezeichnen so richtig, ich habe mich da nicht richtig korrekt verhalten. So, und habe auch gemerkt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist mir zu lang. Ich so, Alter, wie lang? Und dann angefangen habe, am letzten Tag Leute anzuschreien.
Wie lange geht das hier noch, Alter? Wieso musst du den Sachen sagen, die Leute mir aufgeschrieben haben? Warum sind sie überall Kameras, Mann? Bin mega genervt.
Im Nachhinein tat mir das unfassbar leid, dass ich da irgendwie echt nicht souverän war. Aber das ist ein Job, wo echt viele harte, enge, krasse so Emotionen entstehen können. Und da musst du auch echt cool sein. Und ich glaube, das Beste ist, wenn du ein geiles Team hast. Und das Team hier, das mag ich. Das mag ich
wirklich. Ich mag es auch sehr gerne. Vor allen Dingen haben wir ja hier wir haben ja auch eine spanische Produktionsfirma mit am Start. Wir haben viele aus dem Team, sind Spanier, auch von der Insel hier. Und das ist eine geile Mischung. Alle kommen super klar.
Aber José, das Allergeilste...
Bei uns ist alles gut.
Ey, José, das Allergeilste ist...
Bei uns ist alles mega. Alles gut hier.
Hey, hier ist super. Ja. Also öffnen. Und dann gleich wenn das Mikrofon aus ist...
Ey, ja, ganz ehrlich, ich hol uns hier raus, Alter. Da kannst du uns 100 Euro bei Western Union schenken.
Du musst da einen Bericht drüber machen.
Du musst da was machen.
Ja, aber ey, zum Spiegel kann man gar nicht mehr gehen. Da weiß man gar nicht mehr, wer da zuständig ist. Die haben einen neuen Chefredakteur. Der alte ist rausgeflogen, war zu erfolgreich. Ich weiß nicht, woran es lag.
Darüber wollen wir mal ganz kurz Pause machen, weil darüber will ich auch noch gerne reden. Ich bin beim Spiegel gerade über die Berichterstattung über den Klimastreiks etwas irritiert.
Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ich muss jetzt mal, weil wir sind ja unsere gegenseitigen Leitplanken. Ne? Du hast mich jahrelang hier gescholten dafür. So oft wie du in letzter Zeit darauf kommst und auch Verständnis äußerst für diese Klimakleber, die uns Porsche Panamera-Fahrer das Leben zur Hölle machen. Ich habe das Gefühl... Das nicht, dass du dich auch mit einem Vogue-Virus angesteckt hast. Hast du da am Ballermann vielleicht irgendeine Frau mit blondierenden Haaren?
Hat er nicht, glaub mir, hat er nicht.
Habe ich nicht.
100%.
Habe ich ja schon letztes Mal gesagt, ich habe da sehr gemischte Gefühle. Ich glaube nicht, dass diese Proteste zu irgendwas führen wird, das glaube ich wirklich nicht. Ich mache mir Sorgen, dass irgendwann jemand überfährt, das muss man auch sagen. Aber ich kann auch verstehen, dass junge Menschen einfach in dieser Situation Angst haben und dass irgendwie man auch verzweifelt. Ich kann ganz viele Sachen verstehen, aber das wollen Leute, die vielleicht nicht hören, die wollen entweder ganz große Sympathiebekundung oder Abneigung dagegen haben. Ich muss sagen, in mir sind da mehrere Gefühle zu diesem ganzen Thema.
Zu differenziert. Wir haben so viel noch zu besprechen. Guck mal, Markus Lanz diese Woche wieder ein Fascho eingeladen. Ich habe ihm das
doch extra... Wer war denn da bei Markus
Lanz? Ich weiß nicht, war ein Nazi. Ich merke mir doch, von Nazis merke ich mir doch keinen Namen.
Von der AfD?
Weiß ich nicht, Nazi. Also richtig amtlicher Nazi, also richtiger Nazi, nicht so Spaß-Nazi, nicht so Spaß-Nazi, wie wenn du im Biomarkt sauer bist auf jemanden, der zu lange an der Käsetheke braucht und den dann Nazi nennst. Was ist los? Was macht José?
José geht auf meinen Balkon und raucht einer.
Jetzt mitten im, José, mitten im Podcast, Mann?
Ja, bei Nazis habe ich keinen Bock.
Ja, ich auch nicht, aber man muss ja doch drüber sprechen. Man kann das doch jetzt nicht einfach ignorieren, das Thema geht da raus, ey, ganz ehrlich. Ja, weil er genau weiß, als Chilene weiß er ganz genau, das ist ein heikles Thema, auch für seine Landsleute.
Chilene, ich weine ihm keine Träne hinterher.
Ich höre euch weiter zu.
Chilene, er hat einen Kopfhörer drin, er kann es weiter.
Scheiße, Chilene Fischer. Also, wir reden gleich noch über Lanz. Pass auf, letzte Generation haben wir dann auch noch, weil die sind kriminelle Organisation, kriminelle Vereinigung, Paragraph 129 StGB. Der wird sehr selten aktiviert, sehr selten aktiviert, wenn es gegen Nazis geht, wenn jetzt diese ostdeutschen Nazis da sitzen mit Hakenkreuzen auf einer Gartenparty, das ist ja jetzt nicht mal per se keine kriminelle Vereinigung, sondern einfach mal ein spaßiges deutsches Beisammensein.
Spaß unter Freunden.
Ja, Spaß unter Freunden am Vatertag mit ein paar netten Jungs und Bratwurst.
Aber da kann man auch mal drüber hinwegsehen. Da kann man auch mal 13 Grad sein.
Ja, bei so einem Hakenkreuz kann man auch mal ein Auge zumachen. Aber sobald einer von denen in seiner Cargohose eine Flasche Uhu hat, dann kommt die Staatsanwaltschaft München und dann kommt die GSG 9 da eingeritten und dann wird mal Tacheles geredet mit dem Knüppel. Da reden wir gleich noch drüber. Außerdem habe ich ein paar, das haben wir
vielleicht schon gesagt.
Der Spiegel. Wir werden uns gleich noch ausführlich natürlich über Interna äußern zum Nachrichtenmagazin Der Spiegel und da mal eine schnelle Blattkritik von Ferne machen.
Change gerade im ganzen Laden,
Changes. Das neue, guck dir gleich mal bitte in der Pause das neue Cover an vom aktuellen Spiegel. Da fällst du hinten über. Das ist, selbst wenn du die Gen Z voll scheiße findest, kaufst du dir den Spiegel nicht, weil du denkst, Alter, ganz ehrlich, so schlimm sind sie nun offen nicht. Wer macht denn da die Titelbilder bei euch, lieber Spiegel? Ist das jetzt für ganz alte Leute alles oder wofür ist das jetzt gedacht?
Ich muss ein bisschen Musik auf unsere Fiddy- und Bumsi-Liste packen.
Mach das mal.
Ey, du weißt doch noch, dass ich vor 3 Wochen mal wieder der große Olli Schulz, der sich so wichtig hält, dass er denkt, die Musikgeschichte gefressen zu haben, hat gesagt, deutscher Hip-Hop ist tot und hat dann hier angefangen, den großen Monolog zu halten und mal wieder mich über allen zu stellen. Und dann sitze ich mit José vorgestern im Auto, wir fahren hier so über Mallorca, quatschen so ein bisschen und ich frage ihn so nach neuen Hip-Hop-Acts und er haut gleich 3 drei Namen raus und ich denke, spielt mir Sachen vor und ich denke, alles richtig, richtig geil. Einen möchte ich euch vorstellen, den ihr wahrscheinlich, wenn ihr Hip-Hop hört, schon alle kennt, aber Disaster finde ich richtig, richtig geil. Die zweite oder ich weiß, ich glaube, Platte von ihm, die ist schon, glaube ich, 2 Jahre alt, die heißt Deutscher Oktober. Wirst du auch lieben, Jan, wirst du mögen. So gute Texte. Und das Lied, einfach das Intro, den ersten Song von der Platte, echt was für eine Ansage, großartig. Die neue Platte habe ich noch nicht gehört, freue ich mich schon drauf. Ganz großartig und ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Es gibt natürlich viel guten auch Underground-Hip-Hop, genauso männlichen wie weiblichen. Ich bin einfach alt und habe einfach manchmal Bock, Sachen scheiße zu finden, weil man alt ist und das manchmal auch gut findet, wenn man Sachen scheiße findet. Währenddessen hat Jan gerade eine fette, fette Summe Geld in der Hand. Was ist denn jetzt los? Was ist denn das jetzt? Was ist denn?
Ich komme von der Venloer Straße. Ich habe nebenbei noch, ich habe doch immer dieses komische, dieses schräge Täschchen von meinem Bauch, was ich am Wochenende gerne mal trage in Kombination mit meiner Freizeitkleidung. Und ich sag dir das ganz ehrlich, weil ich meine, wen würde man am wenigsten verdächtigen, einen großen Drogenring in Köln-Ehrenfeld am Laufen zu haben?
Als Jan Böhmermann,
Mr. Natürlich. Walter White oder den Typen, der sich hier einmal die Woche mal als der absolute Moralist dahinstellt. Ich bin in Wirklichkeit, das kann ich jetzt vielleicht mal hier ganz offen zugeben, nach 1,5
Jahren. Rotlichtgröße.
Ich bin wirklich keine Rotlichtgröße. Und deswegen trage ich in letzter Zeit auch so weite Hemden, weil ich mir ganz schön eine Kanone hier oben reingezüchtet. Und zwar komplett nur, also einfach gepumpt. Weil ab und zu muss man natürlich Hand anlegen, wenn die Leute nicht spuren, wie man so möchte. Nee, ich habe tatsächlich, es ist kein echtes Geld, es ist Prop-Geld. Ich habe es mitgenommen, weil ich es so geil fand, mal so ein Batzen in der Hand zu haben, um mich wie Jizzes zu fühlen. Aber es ist, am Ende gucken alle nur komisch und dann muss man sich Geschichten ausdenken, warum man so einen Fake-Haufen Geld hier rumliegen, das ist kein echtes Geld, leider. Das ist nicht echt. Sieht nur echt aus in der Kamera. Kennt ihr auch Filmgeld, ne?
Ja, klar. Auch, ja. Welches war die größte Summe Geld, die du jemals in der Hand gehalten hast? Bar.
Ich habe mir mal ein Auto gekauft, einen Golf, als ich nach Köln gezogen bin. Das waren 11.000 Euro. Und zwar war das einer, der hatte nur einen Vorbesitzer. Das war das teuerste Auto, was ich jemals hatte. Und das habe ich original bestimmt, das habe ich, 2020 habe ich das verkauft, glaube ich.
Ich weiß auch gar nicht, wie es ist. Ich glaube, ich hatte auch noch nicht so, also ich hatte noch nie so eine Million in der Hand oder so. Viele Leute, die dachten, also
Hip-Hop, diese hey, Million. Willkommen, Leute, bei Spotify, eurem sympathischen Podcast. Einer ist auf Mallorca.
Aber nee, El-Arenal
hat noch nie eine Million in der Hand gehabt.
Nicht, also ich meine, dass ich mal eine Million in der Hand hätte.
Du bist so ein bodenständiger Typ.
Ich kann voll relaten mit dir. So.
Ey, mit Olli kann ich relaten, weil er gesagt hat, dass er noch nie eine Million in der Hand hatte.
Du weißt, was ich meine. Es gibt doch, José.
Ja.
Was ist die José größte Summe an Geld?
José ist auch nicht auf deiner Seite in diesem Ding. Der weiß ganz genau, dass du dich damit gerade disqualifiziert hast.
Das ist die meiste Summe. Ich meine damit nicht, ich hätte das Geld ja auch gar nicht. Aber es gibt ja Leute, die kennen Leute und haben dann eine Million.
Magst du mal mein Geld anfassen kommen? So.
Ja, soll ich mal eine ganz krasse erzählen? Okay, ja,
bitte. Erzähl
mal
jetzt. Du kennst bestimmt einen Kumpel, der früher damit angegeben hat, dass er viel Geld zu Hause hat und die Leute zu sich nach Hause gelockt hat, ob die mal anfassen mögen.
Ich kenne einen, der hat früher mal mit Rauchwaren gedealt. Mit Hasch gedealt, okay? Sagen wir erstmal. Mit Hasch und Marihuana.
Ist das
gedealt.
Schon verjährt?
Ja.
Okay.
Ich habe auch kein, wir haben keinen, ich weiß nicht.
Hast du einen Überblick über den, Moment, hast du einen Überblick über die Verjährungsfristen von groß angelegtem Rauschgehandel? Bist du da wirklich firm?
Ja. Okay. Ich kann aber auch sagen, ich weiß nicht mehr, wo er wohnt, er ist umgezogen, ich habe seinen Namen vergessen und ich habe seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr.
Die Bullen finden den, ist scheißegal. Wie sieht er aus? Und wie groß ist er? Südländisches Erscheinen, Körpergröße, Augenfarbe, ja, hat er
Vollbart, chilenische Erscheinung. Und der hatte eine Tapete. Und die Tapete, das waren so immer 500-Euro-Scheine, die ganze große Wand voller 500-Euro-Scheine. Und irgendwann saß ich da und dachte so, ey, du hast ja echt eine krasse Tapete, habe ich zu ihm gesagt, ne? Und er so, danke. Und dann gehe ich so raus und meinte so, tschüss. Und dann meinte er übrigens, ist keine Tapete. Und grinst nochmal so. Und da hat er sich einfach die gesamte Wand mit 500-Euro-Scheinen tapeziert. Und zwar war das alles 500-Euro-Scheine. Und ich weiß, ich habe nicht nachgezählt, wie viel das war. Und das meinte ich halt. Aber das ist auch schon lange her. Ich weiß auch nicht mehr, wo der wohnt. Und die hat das Haus abgerissen worden.
Dass wir nicht nur Quatsch erzählen. Wenn du das schnell hättest ausrechnen wollen, du hättest einfach nur waagerecht und senkrecht durchzählen müssen und das miteinander multiplizieren. Ja. Dann wärst du auf
diesem.
Und dann mal 500.
Ach was, wirklich, Jan. Geil. Das ist voll die Lifehacks heute in der Sendung. Voll die krassen Lifehacks.
Ich möchte
was ich damit sagen will, ist, ich habe keinen, ich war noch nie, also bei Araf, so, es gibt so Leute, die sagen, hier, nimm mal in die Hand, guck mal, wie viel Geld das ist. Und ich so, keine Ahnung, das ist eine Million. Also so eine Leute, die sowas können, die sowas haben.
Kann man eine Million Euro in eine Hand nehmen? Das glaube ich nicht. Wie soll das denn gehen?
Ich weiß nicht, wie viel wäre eine Million? 500 Euro Scheine, das ist ja nicht so viel, oder?
Ich rechne das jetzt mal direkt aus. Weil ich habe einen Taschenrechner auf der App, weil ich habe keinen Bock, jetzt meinen Kopf anzustellen.
Ja. Eine Million durch 500, ne?
Ja, das wären 2000 Scheine. Never ever kriegst du die auf die Hand. 2000 Scheine. Mm-mm.
Doch, die sind doch so dünn, die Scheine.
Nein, 2000 Scheine.
Wenn du beide Hände benutzt und drückst.
Beide Hände.
Ich ruf sie an. 2000 Scheine.
Wenn du beide Hände benutzt und drückst. Auch ein schöner Lifehack. Wenn ihr mal eine Million haltet, immer beide Hände benutzen und drücken, dann könnt ihr das machen. So, ich möchte noch zwei Songs auf die Fidi und Bumsi Playlist packen, dann machen wir wirklich eine kleine Pause.
Ich möchte noch eins, erstmal, ich war noch nicht fertig mit meiner Ausführung.
Sorry. Darf ich vielleicht meine dazwischen schieben? Lass mich doch mal meine dazwischen schieben. Ja, aber Aki Bosse mit nur ein Traum. Der braucht doch unsere Playlist nicht mehr. Wir können froh
sein. Das ist gerade heute, ich finde das der schönste Song, der seit langem gemacht hat. Ich weiß, der hat die letzten beiden Platten, da bin ich nicht mehr ganz hintergekommen, obwohl Aki Bosse ist immer Garant für einen guten Song. Aber den mit diesem Chor zusammen, das ist so ein schöner Song. Ganz, ganz toll. Deswegen muss der auf die Fidi und Bumsi Liste. Ganz liebe Grüße. Aki Bosse habe ich heute getroffen. Der ist nämlich auch auf Mallorca. Ja. Den haben wir zusammen getroffen.
Place to be.
Das ist der Place to be. Sag mal, was ist, ey, du musst echt aufpassen, dass du jetzt nicht so einen Insel-Lifestyle anfängst zu leben, Olli.
Das ist, ich komme nicht mehr von hier weg. Ich bleibe im Bierkönig.
Ja, das Schlimmste ist, dass die Leute, die wieder zurückkommen von Mallorca, aber Mallorca nie mehr aus dem Kopf und aus dem System rausbekommen, die dann am Ende sagen müssen, ich bin nie wieder von Mallorca zurückgekehrt, obwohl die einfach seit 40 Jahren in Berlin wieder leben. Er ist nie zurückgekehrt aus Mallorca. Ne, der war immer am Ende, der hat nie wieder Mallorca gesehen, aber ist nie aus Mallorca.
Warst du schon mal hier?
Habe ich eben schon erzählt. Ich hatte einen Lebensgefährten, ganz lange Jahre da und bin ich immer hingeflogen. Und habe da viele Wochenenden und auch Wochen verbracht und auch die traurigen Ecken sind auch die schönen. Ich kenne die Insel sehr, zu gut. Zu gut.
Ich wurde hier in Jungfern. Unter anderem.
Okay, Zeit für zwei.
Also nein,
Zeit
weil
für
wir
zwei.
Ja bei dem Thema sind.
Ja,
Teil und heute hatte ich noch ein erstes Mal. Mir hat heute eine spanische Taube auf den Kopf gekackt.
Ja.
Ist kein Scheiß.
Ich würde noch mal.
Ist noch nie kurz, passiert.
Ich würde,
noch nie in Deutschland passiert.
Ist ein guter Zeitpunkt für eine kleine Pause. Ich habe zwei Songs und zwar würde ich gerne von Elvis Costello mal wieder, because I'm grinding him zurzeit. Don't Let Me Be Misunderstood, eine Coverversion von Elvis Costello und dann der zweite Song für die Fidi und Bumsi Playlist ist von Tokotronic, einer bekannten Band aus Hamburg, kennt ihr vielleicht. Und zwar den Song, den hatte ich gar nicht auf der Liste. Da hat mich gewundert, dass wir ihn noch gar nicht auf der Liste haben. Den finde ich sehr schön. Der heißt Im Zweifel für den Zweifel.
Ach, und das ist mein Lieblingssong.
Wirklich?
Das ist mein Lieblingssong von Tokotronic.
Ja, also der gibt einem Halt, wenn man sonst nichts hat, was einem.
Haben wir den nicht auf der Liste?
Wir haben den nicht auf der Liste gehabt, deswegen kommt er da jetzt drauf. Und wir sind gleich wieder dabei fest und flauschig. Und dann reden wir wirklich wieder über Relatable-Themen für junge Leute ab, sagen wir, Mitte 20. Und dann werden wir politisch nochmal
aber
ausholen.
Wie findest du den Titel der Sendung heute, Entjungfert auf Mallorca?
Ich weiß nicht. Lass uns mal auf Zwischenablage schieben und dann nochmal am Ende drüber sprechen, ob das wirklich eine gute Idee ist.
Ich werde auf alle Fälle wieder Ärger kriegen mit diesem Spruch, ich habe noch nie eine Million in der Hand gehabt. So als wenn du das wird, ach ich weiß, komm, Pause.
Nein, das können die Leute schon einordnen. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Hier ist Spotify, hier ist Sonntag, hier ist die Ausgabe, die zur einen Hälfte auf Mallorca stattfindet, zur anderen Hälfte in Chile. Bis gleich.
Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt auch arbeiten will, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. Nee, da bin ich doch geschafft. Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Aber no way.
Ach ja, Arno Dübel ist diese Woche gestorben. Der große Mann, der Elmshorn bekannt gemacht hat. Einer der Silent Stars dieser Sendung seit Jahren, seit 10 Jahren, ehrlich gesagt, auch mit dabei.
Genau, wir haben trotzdem ihn nie eingeladen und diesen Kult nicht versucht größer zu machen, sondern waren Verehrer aus der Ferne, kann man auch sagen.
Stille Verehrer. Er ist 67 Jahre alt geworden und er ist in dieser Woche gestorben und wir beide haben das schon bei Instagram entsprechend begleitet. Wir waren beide wirklich, haben uns auch kurz, das passiert ja sehr selten, uns emotional ausgetauscht per SMS, immer bei so Großereignissen. Weißt, es gibt so Ereignisse, wo man weiß, da muss man mit jemandem mal kurz sich reflektieren, mal drüber sprechen, der genauso fühlt wie man selber. Und wir haben das beide sehr gefühlt und wir sind beide tatsächlich sehr traurig. Fast genauso traurig wie die zweite große, verschwundene Persönlichkeit.
Tina Turner ist gestorben, ja, tatsächlich, mit 83 Jahren.
Tina Turner mit 83 Jahren gestorben. Am vergangenen Donnerstag ist sie verstorben. In der Schweiz hat sie ganz lange gelebt. Der letzte öffentliche Auftritt war 2019 bei der Premiere ihres Musicals Tina in New York. Und auch da, also ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt komplett überstrapaziert, ihr habt es alles schon gehört, aber eine ganz lange Geschichte mit Deutschland, jahrelang in Köln gelebt, in Marienburg, weil sie da ihre große Liebe kennengelernt hat in Köln. Erwin Bach, ehemaliger
Produzent.
Eminem, genau. Da muss ich auch mal meinen Kollegen fragen, ob der den eigentlich noch kennt. Bestimmt kennt er den. So ein Emi 90er Urgestein, da gibt es doch bestimmt geile Geschichten.
Es gibt bestimmt gute Geschichten, ja. Und dann ist sie mit ihm, glaube ich, nach Zürich, beziehungsweise auf alle Fälle in die Schweiz.
Genau, hat die letzten Jahrzehnte in Zürich, am Zürichsee gelebt und war da sehr zurückgezogen und ist dann eben am Donnerstag verstorben. Komm, wollen wir jeder einen Song auf die Fidi und Bumsi-Playlist machen? Von Tina Turner?
Ja, lass uns das machen. Es gibt eine Aussage von ihr, die ziemlich krass ist. Sie hat mal gesagt, mein Leben war bunt, es war aufregend, es war grell, aber es war nicht schön. Was ich ziemlich bemerkenswert fand, diese Aussage. Ich meine, wenn man ihre ganze, es gibt diesen Film über ihr Leben, wo Angela Bassett, glaube ich, sie spielt What's Love Got to Do, und ich glaube, so heißt der Film auch, genau nach dem Song. Und da sieht man auch so ihre Geschichte natürlich, dass sie unter Ike Turner jahrzehntelang gelitten hat auch, also viele Jahre.
Da übrigens eine sehr schöne Szene, als Tina Turner 2019 auf die Bühne tritt, des Musicals, der Premiere in New York von ihrem Musical Tina. Da wird sie von der Hauptdarstellerin, die junge Tina Turner spielt, auf die Bühne geführt. Und es gibt natürlich auch, weil es ja die Biografie von Tina Turner mit der ganzen Musik ist, gibt natürlich auch einen Darsteller von Ike Turner. Und mit dieser ganzen bitteren, bösen, furchtbaren Geschichte, die sie durchlebt hat, im Hinterkopf, ist das ganz lustig, dieses Material anzuschauen, weil sie diesen Darsteller von Ike Turner einfach so scherzhaft, so eine kleine Ohrfeige, und alle lachen so drumherum. Aber es ist so ein Lachen, wo man allen ansieht, naja, ja, vielleicht ist das irgendwie dann ein bisschen unpassend und irgendwie ein bisschen weird für sie, jetzt Ike Turner vor sich stehen zu sehen, von dem sie wahrscheinlich froh ist, dass er früh das Zeitliche gesegnet hat und sie den vor allen Dingen verlassen konnte.
So lange ist er noch gar nicht tot, der ist auch erst vor
ein paar Jahren gestorben. Oh Gott! Ich habe den mit Ted Turner verwechselt, auch noch nicht so lange.
Ja, Ike Turner ist gerade auch erst vor ein paar Jahren gestorben, von dem gibt es auch unzählige Geschichten. Auf alle Fälle,
weil nee, ich allen. Also Ike Turner ist schon lange tot, der ist 2007 gestorben, ist schon sehr lange tot.
Okay, naja, 13 Jahre.
Ist schon lange tot. Okay.
Für mich ist alles, was in diesem Jahrtausend passiert ist, jetzt noch neu.
Alles, was vor Fest und Flauschig ist, ist lange her.
Okay, das ist eine gute Zeitrechnung, ja, gebe ich dir recht. Ich wollte noch kurz sagen, dass es eine ganz tolle Aufnahme gibt von dem Song Steel Claw. Die würde ich euch gerne empfehlen. Johnny Carson, Tina Turner 1983, wie die da mit der Band, wie sie diesen Song singt, der unfassbar viel Text hat. Ein Mega-Song, den ich echt liebe, und in ihrer Version finde ich ihn besonders live gut. Und die singt da irgendwie, tanzt da rum in einem so mega kleinen, knappen Kleidchen. Sieht so cool aus, lacht und ist einfach die coolste Person, die man sich vorstellen kann. Ich komme, glaube ich, alle 3 Monate mal auf dieses Video zurück. Tina Turner, Steel Claw, in der Johnny Carson Show. Möchte ich jedem empfehlen, sich das bitte einmal anzugucken. Was für ein großartiger Auftritt.
Ich möchte auf die Fidi und Bumsi Playlist zu Ehren von Tina Turner natürlich den absoluten Klassiker Nutbush City Limits packen, aber nicht ohne auch da nochmal auf ein Video hinzuweisen. Wenn man das eingibt, Nutbush City Limits, also NUT und dann Bush City Limits, Tina Turner, live, dann gibt es einen Auftritt, wo sie, ich glaube, da ist sie 61 Jahre alt, in High Heels, wo Jorge González ganz schwindelig, wenn Jorge González da sieht, weil es so hohe High Heels sind, dass nicht mal Jorge González die bedient. Da muss man, glaube ich, da muss man bei der NASA einen extra Schein für machen, für diese High Heels. Und auf diesen High Heels ist sie auf einem, ich würde sagen, 60 Zentimeter breiten Steg gelaufen, der ungefähr 50 Meter lang ist, der über das komplette Publikum reicht. Und sie ist da nicht drüber gelaufen und stolziert ganz vorsichtig, sondern mit einer Geschwindigkeit, einem Tempo mit 61 Jahren, und hat sich dann da vorne auf so eine Gondel gestellt. Es wird einem echt ganz anders, während sie dabei auch singt. Es ist wirklich eine tolle Performance, und alleine diese Bühnenpräsenz, dafür allein muss man sich ein paar alte Videos angucken. Und ich finde es ganz spannend, weil also ich bin Jahrgang 81, also du hast vielleicht mehr Bezug dazu, weil ich habe
also ich habe ihr großes Comeback mit Private Dancer damals, das war so 1984 und sie hat sich ja wirklich auch aus Amerika, gibt es auch ein Interview, das wurde mir gerade eingespielt bei Instagram, wo sie redet und sagt, Amerika hat sie, also Europa hat ihr so viel Liebe gegeben, vor allem England, aber auch Deutschland, dass sie sich hier wohlgefühlt hat nach ihrer Zeit in Amerika und dann auch hier in Europa geblieben ist, habe ich so ein Interview gesehen, ja genau.
Was ich sagen wollte, hab ich einen Faden verloren? Nee. Tina Turner. Ach so, genau. Dass Tina Turner immer so ein bisschen, also ich habe das als Kind nicht verstanden. Ich habe das immer so als fast störende oder irgendwie so alte Leute Musik empfunden, weil sie, also ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Also meine Eltern waren voll Tina Turner Fans, das hat man so gehört. Vielleicht weil die Eltern Tina Turner Fans waren. Das war schon so der Star der Eltern bei uns und die haben das voll mitgemacht, das ganze Comeback, so dass ich das nie so richtig erfahren habe und allein die Biografie sich mal reinzuziehen und da irgendwie eine Beziehung zu aufzubauen. Das ist so ein, ich finde, für mich ist Tina Turner so ein großer Star, den man sich noch weiter erschließen kann, wie übrigens auch echt Prince. Und ich muss mal, da habe ich glaube ich schon mal drüber gesprochen.
Ey, Prince, die ersten Platten, also ja, die ersten sieben,
aber auch diese Tough Cup Sachen. Also alleine, wenn du jetzt mal anguckst hier Genderfluid und Pronomen und sowas, dass quasi in den 90ern einer der größten Popstars der Welt da sein eigenes Game gefahren hat und gesagt hat, ich scheiß auf irgendwie sämtliche Genderzuschreibung, ist mir scheißegal, ob Leute mich für schwul halten oder für hetero, ich bin einfach fucking Prinz.
Und damit hat er ganz lange und immer schon gespielt, das war bei ihm auch so. Es gab ja dieses Gerücht und dieses Kiss-Video, ist das ein Mann oder ist das eine Frau hinter dieser? Aber dann hat er, und dann haben sich alle, und dann wurde er im Interview gefragt und hat auch gesagt, ist doch scheißegal, was dahinter ist.
Genau, wenn du die alte Prinz-Interviews anschaust, gerade zu dem Thema Zuordnung zu einem Geschlecht, Geschlechtsidentität, da war der wirklich jetzt mal, also wirklich ziemlich...
Da war er genau wie David Bowie zum Beispiel auch jemand, der zum Beispiel... Also es gab schon immer Künstler, die mit Rollen und sowas gespielt haben und auch die das Ganze ist absurd, beziehungsweise aufgelöst haben.
Ja, ich möchte da differenzieren zwischen Prince und David Bowie, weil David Bowie, das schon immer, ich muss leider mal an den Morrissey-Satz denken, David Bowie, David Showy. Dass er halt schon das sehr für die Bühne gemacht hat. Und Prinz hat wirklich wahnsinnig schlaue, tolle Interviews zu dem Thema gegeben und einfach echt coole.
Beide haben das doch für die Bühne gemacht. Das waren beides Bühnen.
Ja, naja, aber ich fand das, also das sichtbare gedankliche Konstrukt bei Prinz finde ich spannender. Egal.
Da bin ich anderer Meinung. Aber egal, das ist klar.
Naja,
also, David Bowie hat es irgendwann aufgegeben. David Bowie hat schon. Er hat schon mit Ziggy Stardust 1971 solche Sachen gemacht und The Rise and Fall 72. Also der war erstens viel früher schon da, finde ich, und war auch visionär in ganz vielen anderen Bereichen.
Natürlich, ich will jetzt gar nicht kleinreden. Wir müssen jetzt nicht Prinz und David Bowie
mit. Ist doch geil, Fan-Gossip-Talk hier ein bisschen, ist doch cool. Ja.
Ich würde gerne auf die Liste Nutbush City Limits, und willst du noch einen Song auf die Feeding Bumsy Playlist tun von
Tina Turner? Ich pack ganz klassisch I Can't Stand the Rain rauf, den liebe ich auch immer noch. Den packe ich noch auf die Liste. Genau, dann hat Tina Turner jetzt das Zeitliche gesegnet. Tja, irgendwann ist es für uns alle.
Ja, und Arno Dübel auch, und das ist wirklich wir haben beide so dann doch.
Du hast sofort geschrieben. Ich habe dir sofort, als erstes habe ich dir geschrieben, nachdem ich von seinem Tod erfahren habe. Ich habe es sehr früh erfahren, 3 Minuten nachdem die Mopo das irgendwie, hat mir jemand das schon geschickt. Ich sofort an dich weitergeleitet. Und du hast wirklich sehr schnell geantwortet, der Typ braucht ein Denkmal. Und
ehrlich,
bin auch der Meinung, Arno Dübel würde ich gern ein Denkmal. Das war ein so guter Bürgerschreck. Auch jemand, der die richtigen Leute verärgert hat. Das habe ich immer erst gesagt. Der hat immer die richtigen, die Leute, die sich aufregen. Ich finde, es ist ein gutes Recht, geboren zu werden in dieser Welt und dem System sich nicht einzuordnen. Das, was, wie wir es alle tun, in allem sozusagen, ich sehe das System, aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht arbeiten.
Ja, aber ist das nicht was für eine Ironie, dass der Typ, der sein Leben lang gesagt hat, wieso ist das scheißegal, ob ich arbeite oder nicht, mit 67 in Rente gehen und dann kriegst du ein bisschen Kohle oder was. Ich bin einfach auf Sozialhilfe. Und dass der einfach stirbt im Renteneintrittsalter von 67. Dass er einfach dann das Zeitliche segnet. Ich finde den schon als Figur so spannend. Vielleicht Denkmal gar nicht im Sinne von Bronzedenkmal, der kultige Arno oder sowas. Erstmal hat der Mann Elmshorn groß gemacht. Da können die noch so geile City-Marketing-Kampagnen bringen. Arno Dübel ist der Mann, der Elmshorn groß gemacht hat. Das soll für immer Das soll für immer Wikipedia-Eintrag von Elmshorn stehen. Wenn da mal jemand und vielleicht mal was reinschreiben könnte. Elmshorn erlangte überregionale Bekanntheit durch die immer wieder abgespielte Erwähnung des Namens Elmshorn in einem Einspieler von Fest und Flauschig durch Arno Dübel, ja. Deutschlands bekanntesten Arbeitslosen. Weil mal Face Effects, es ist leider mal einfach so. Und ich finde, er hat einfach ein paar wahre Sachen gesagt. Also ein paar Erkenntnisse, warum soll ich mich kaputt machen? Was soll der Scheiß? Also einfach...
Warum soll ich überhaupt anfangen, mich ausbeuten zu lassen?
Genau.
Diese, ja, total gut. Er hat das ganze System, obwohl er war ein einfaches Gemüt, und das ist auch, das hat auch nichts zu sagen, so. Ein einfaches Gemüt kann einfach auch manchmal die Wahrheit sprechen, und das hat er tatsächlich
deswegen relativ oft machen gemacht. Wir diesen Podcast seit 10 Jahren erfolgreich.
Deswegen sind wir so erfolgreich.
Auch weil wir blindes Huhn sagt ab und zu mal irgendwas, was vielleicht Sinn ergibt. Vielleicht auch Dinge, da würde ich mal direkt galant überleiten, weil ich habe gemerkt, je älter
ich wollte noch eine Sache ganz kurz.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, nee, bevor, mit älter. Ich wollte noch bitte was ansprechen. Nachdem du das in der letzten Sendung erzählt hast, Jan, habe ich jetzt letzte Woche auch den Spargel schälen lassen beim Supermarkt.
Nee. Hör mal, nee. Diese Scheiße brauchst du hier gar nicht. Wir sind der gläserne Podcast. Du hast mir hinterher gestanden, dass du den ersten Spargel auch hast schälen lassen und dass du mich einfach im Regen hast stehen lassen. Als ich gesagt habe, den schälen lassen, hast du einfach gemacht, als wäre ich das allerletzte. Und hinterher hast du mir gestanden, dass du deinen ersten Spargel auch hast schälen lassen, um dich hier wieder als Volkstyp.
Der war schon geschält.
Der war schon geschält. Aus von Froster oder was? Wo hast du den ersten Spargel gekauft?
Nee, aber ich hab jetzt neulich einen schälen lassen in so einer Maschine. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Maschine, mit der Spargel geschält wird, so ähnlich ist wie diese Maschine, die diesen Weihnachtsbaum unten spitz macht. Maschinen, die verwandt sind. Weißt du, was ich meine? Das wäre mal eine gute
Rubrik. Das ist eine große, die großen 5 Maschinen, die miteinander verwandt sind.
Ja, das wird uns heute wahrscheinlich, aber können wir uns mal überlegen, die großen Maschinen, von denen man denkt, die gehören irgendwie zusammen. Und ich habe gedacht, die Spargelmaschine gehört irgendwie mit diesem Weihnachtsbaumfuß zusammen. Irgendwie haben die gleiche Technik.
Ja, kann ich also verstehen.
Das ist eine kleine.
Aber das sind beides so Maschinen, die sehr saisonal begrenzt eingesetzt werden. Also wenn das ist eine sehr spezielle Aufgabe für so einen Maschinenbau. Wir brauchen eine Maschine, die Weihnachtsbäume in Tüten packt. Die das aber dann so reinzieht, dass man das nicht mit Hand machen muss. Und wir brauchen eine Maschine, die einen Monat im Jahr Spargel schält, ohne dass der kaputt geht. Das muss sich ja lohnen, so eine Maschine. Die muss ja ordentlich benutzt werden, damit sich das wieder rentiert irgendwie. Das ist aber eine sehr interessante Liste. Die ist sehr speziell. Da müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen
Gedanken. Sehr speziell. Da muss man wirklich ein bisschen länger drüber nachdenken. Jan, wir wollten noch über einen Spiegel reden und wollten wir noch über 1,2 Millionen Euro geben, die Geräten, die du mir geben willst, wenn ich was,
nein, das,
wenn
ich das war, davon, war, nee, ich, letzte Generation, ich habe nämlich geschrieben, mich hat es so, und ich will das anders als du vielleicht gar nicht qualitativ bewerten, das kann ich natürlich auch machen, aber ich möchte mich nicht andauernd politisch äußern, das ist mein neues Ich, weil ich habe das Gefühl, dass wenn man sich politisch...
Willkommen in der Olli-Schulz-Welt.
Ich habe das Gefühl, wenn ich mich politisch äußere, werde ich auch politisch angegriffen. Dann geht's gar nicht darum, ob Sachen stimmen oder nicht stimmen, sondern geht's einfach nur darum, dass Böhmermann die Fresse halten soll, weil das wollen wir nicht, was er sagt.
Sein Wessi-Maul, meinst du?
Sein Wessi-Maul halten. Kann das sein, dass sich diese Debatte eigentlich seit 10 Jahren auch nicht weiterentwickelt hat? Naja, was ich auf jeden Fall...
Ey, hast du den Typen gesehen, der Olaf Scholz umarmt hat in Frankfurt am Flughafen?
Ja, genau. Und dann kam er hinterher raus, stand unter Drogen. Und das hätte man sich auch denken können, weil wer umarmt freiwillig Olaf Scholz, mal ganz ehrlich.
Da muss man doch kein Blut annehmen für alle.
Auf Starken, das war Medikamenten, Manfred. Auf alle Fälle war er auf starken Drogen, Alter, ernsthaft. Ja, und dann kann ich mir voll vorstellen, die Sicherungsgruppe vom BKA hat vollen Einlauf bekommen. Wie kann das sein, dass sich hier ein schwarzer Audi einreiht und dann Knipkopf aussteigt? Und den Bundeskanzler umarmt. Und Olaf Scholz war wahrscheinlich dankbar, dass jemand einer umarmt. Dachte, endlich hat einer meinen stummen Schrei gehört. Endlich werde ich mal auf dem Rollfeld mal umarmt von irgendjemandem. Deutschland, ich fühle dich, Deutschland, hat er wahrscheinlich kurz gedacht. Ja, fand ich irgendwie eine süße Geschichte irgendwie.
Fand ich auch eine süße Geschichte. Aber wieder, hast du das Gesicht von Olaf Scholz gesehen, wie der einfach so stehen geblieben ist, der Typ ihn umarmt hat?
Gibt's da Videoaufnahmen von? Ich habe nur, wie der Bildzeichner es sieht. Wie der Bildzeichner es sieht, habe ich nur gesehen.
Ja, dann habe ich auch nur diese Zeichnung. Ich habe nur so eine Zeichnung, die Fresse von ihm gesehen.
Das ist der Bildzeichner. Ist der Zeichner der Bildzeitung ist so gut, dass man denkt, es ist ein Foto. Wahrscheinlich steckt auch da Paul Ronsheimer hinter.
Wahrscheinlich habe ich da ganz schnell eben rüber geguckt, als ich mich in diese Sendung schnell vorbereiten wollte und auf meinem Handy so rumgescrollt.
Wollen wir nicht übertreiben. Pass auf, 2 Sachen noch. Also erstmal Spiegel. Nee, ich möchte kurz eine Erkenntnis dieser Woche, eine Älterwerden-Erkenntnis. Ist ja auch immer so ein bisschen das Leitmotiv dieser Sendung. Gemeinsam alt werden. Ich bin schon ordentlich alt geworden in den letzten 20 Jahren, ist mir letztens aufgefallen. Also ich hab schon mein Vorhaben, in Öffentlichkeit zu altern, das ist schon gut dabei, bin ich gut dabei. Du auch übrigens. Wenn man diese ganzen süßen Sachen von uns früher aus dem offenen Kanal sich anguckt, die ich von dir kenne und du die auch von mir kennst, wir sind schon echt alt geworden in der Öffentlichkeit. Und was mir aufgefallen ist, wenn man so jung ist, ne, dann denkt man, Dinge sind einfach so, wie sie sind. Dann keine Ahnung, schreibt man Tagebuch auf Millimeterpapier, weil man glaubt, dass man dann besonders akkurat Dinge beschreiben kann, wie sie wirklich sind. Und je älter man wird, desto mehr merkt man, dass es alles viel vielschichtiger ist. Das Leben ist im Grunde genommen wie so ein sich ständig weiter drehender Baumkuchen. Und immer kommt eine neue Schicht drumherum und es wird immer dicker und komplexer und irgendwie ist mal eine Schicht mal ein bisschen dünner, eine ein bisschen dicker. Das ist alles wie so ein Baum im Grunde genommen. Man wird immer erfahrener und immer man hat immer mehr.
Ist so, ne?
Ja, es ist wirklich so. Man denkt, man Probleme werden komplexer und Dinge lassen sich zum Beispiel gar nicht mehr so einfach auflösen. Das habe ich diese Woche. Ich wollte dieses Baumkuchenbild mal einfach so in den Raum werfen und dich mal fragen, wie du das findest und ob du dich auch schon mal mit der Herstellung eines Baumkuchens beschäftigt hast und verstehen kannst, was ich mit diesem Bild meine.
Also Baumkuchen finde ich generell von all diesen Leckereien, die es so gibt zu Weihnachten, am überbewertesten. Ich mag den gar nicht.
Okay.
Baumkuchen ist mir zu
Ja, das
trocken.
Geht mir
genau
auch so.
Genau wie kalter Hund.
Geht mir
also
auch so.
Also Baumkuchen, genau wie kalter Hund, sowas. Es gibt so Sachen, oder auch, mal ganz ehrlich, auch die Katzenzungen, nur weil das so weiche Schokolade ist, die gibt es inzwischen auch schon von ganz anderen Herstellern. Also all diese alten Sachen ist nicht mein Ding. Ich finde aber das Bild, was du da gerade beschreibst, ganz gut. Ich finde auch das Baumbild ganz gut mit den Jahresringen. Umso älter du wirst, ey, ich werde dieses Jahr 50, ich will da auch kein großes Ding draus machen. Ich
möchte
zu spät.
Du wirst so ein krasses Geschenk bekommen dieses Jahr von mir.
Nee, werde ich nicht.
Doch.
Ich möchte bloß keinen emotionalen Ritt
kriegen. Mach jetzt nicht so eine Scheiße.
Wir haben die letzten zwei Jahre uns nichts geschenkt. Wir hatten unseren Höhepunkt mit den Geschenken, als ich dir das Schlagzeug geschenkt habe und du mir jetzt, das kann ich leider nicht sagen gerade was. Wir sind quitt.
Ja.
Wir haben uns beide, also ich kann es leider
nicht
sagen. Aber ich
riesengroßen Dildo in Form von Jan Böhmermann geschenkt habe.
Ich sag mal eine Sache. Jan hat mir dieses Jahr, was ich leider nicht weiter erörtern kann, etwas geschenkt, was zu dem Praktischsten und zu dem Besten gehört, was in unserer Wohnung momentan
steht.
Ach so, das ist, und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und das ist jetzt ungelogen wahr, Jan. Ich muss es einmal kurz sagen, ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Geschenk bekommen von dir, über das ich mich sehr freue. Und irgendwann werde ich erzählen euch, was es ist, aber es ist gerade nicht die Zeit
dafür. Guck mal, siehst du, das Leben ist kompliziert, man ist eine öffentliche Person, man möchte nicht alles exponieren. Es gibt manchmal, also was ich zum Beispiel, um es noch ein bisschen, also mein woher der Baumkuchen-Gedanke kommt. Erstmal, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich mag Baumkuchen auch nicht so gerne, aber ich habe mal eine Dokumentation gesehen über den Ivenacker Baumkuchen aus der Familienkonditorei Komander aus Mecklenburg-Vorpommern. 45
Wo
Minuten.
Hast du das denn gesehen?
Ja, ich habe 45 Minuten gebannt vom Norddeutschen Rundfunk gesessen und mir angeguckt, wie die Familienkonditorei Komander, die spezialisiert ist auf die Herstellung von Baumkuchen. Das ist ein unglaublich krasser Prozess und das ist nicht so ein Baumkuchen, wie man den bei Aldi bekommt, sondern so ein richtig handgemachtes Ding. Wenn du, ich guck mal, die Seite ist ivenackerbaumkuchen.com. Weißt du was? Pass mal auf. Weißt du was? Ungelogen, ungefragt. Einfach mal direkt eine Rubrik hier. Achtung.
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung.
Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Halt die Schnauze!
Ja, willkommen bei Local Heroes, ganz spontan einfach mal, weil das passt wirklich perfekt da rein. Ich habe die Nordreportage geguckt im Norddeutschen Rundfunk und da habe ich diese Familienkonditorei gesehen, der Ivenacker Baumkuchen. Das ist eine Spezialität aus Mecklenburg-Vorpommern, aus dem Nordosten Deutschlands. Und diese Nordreportage.
Bist du hängen geblieben an der Doku, ne?
Das ist wirklich geil, weil die wirklich ihr Leben dem Baumkuchen widmen. Und der Baumkuchen ist ein verflixtes Teufelsgebäck. Weil man denkt, das ist so ein kleines Ding, was man in Stücken bei Aldi kauft. Die Herstellung dieses Viechs ist unfassbar aufwendig. Das ist wirklich, die Inspiration zum Ivenacker Baumkuchen hat der Chef der Familienkonditorei Komander. Ich glaube, in der Dokumentation geht es darum, dass gerade so ein Generationswechsel stattfindet und der Jüngere wird angelernt. Also es ist schon mehrere Generationen wird es hergestellt. Haben auch tolle Kekse und Kuchen und so. Aber der Baumkuchen ist die Spezialität. Man kann den auch online bestellen. Deswegen mal hier ivenacker-baumkuchen.com. Nicht .de.
Das ist arschschwer, den herzustellen, ne?
Ivenackerbaumkuchen.com. Das ist in einem Ofen, die Hitze kommt von oben.
Kannst du ein bisschen über die Produktion erzählen?
Ja, pass auf. Und zwar handelt es sich um ein Rohr, das in einem offenen Ofen sich dreht. Also wie so ein Spanferkel aufgespannt wird eigentlich. Und das wird mit Teig begossen. Dieser Teig wird dann, das wird von außen wie so ein Dönerspieß, wird es von außen gebacken. Das heißt, die äußere Schicht wird langsam fest und während der Teig, diese Stange in der Mitte, deswegen ist der Baumkuchen, hat so ein Loch in der Mitte, weil es eine Stange ist, die dreht sich und es wird immer Schicht für Schicht wird da eine Baumkuchenschicht draufgegossen. Die Stange dreht sich und das Ganze sieht am Ende, wenn man es durchschneidet, aus wie ein Baum. Und es dauert, glaube ich, einen fucking Tag, bis so ein scheiß Baumkuchen fertig ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger, je nachdem, wie groß der wird. Weil den kann man natürlich unendlich groß machen. Inspiration für den Ivenager Baumkuchen sind die tausendjährigen Eichen, die rund um die Familienkonditorei Commander wachsen. Und das ist alleine, dass eine Familienkonditorei Commander heißt, also wie der Commander. Das ist also die Chefkonditorei überhaupt für den Baumkuchen, im Baumkuchenbereich. Und der Baumkuchen als Sinnbild des Lebens. Je älter man wird, desto mehr Schichten kommen dazu, wie bei so einem Baum, desto komplexer wird das Leben. Und wie du das gerade eben schon gesagt hast, das möchte ich nämlich einmal sagen, es gibt manchmal Dinge, wo man sich ganz, wo ich mir als Medienvollprofi, der sich der Offenheit und dem Dienst an der Öffentlichkeit verpflichtet hat und in der Öffentlichkeit altern möchte und eines Tages genauso würdelos durchs Fernsehen eiern wird wie Thomas Gottschalk.
Das ist immer vorprogrammiert, wenn man sich im Fernsehen verschrieben
hat. Genau, aber du, es wird ja auch passieren und wir werden uns gegenseitig aus Gehässigkeit nicht Bescheid sagen.
Ja, ich habe auch gesagt, ich habe die Fotos gesehen, die ich von uns beiden gemacht habe beim ESC. Da sind wir beide schon echt graue Wölfe inzwischen.
Ja, aber es ist okay beide, so, come on. Das ist okay. Ist völlig okay.
Ich finde auch, dass wir, ganz ehrlich, ich habe Fotos von uns beiden vor 10, 12 Jahren, da sahen wir nicht geiler aus. Also, das muss man auch sagen. Also wirklich,
wir dieses haben beide Foto schon von uns beiden, viel geschwitzt.
Als wir am Anfang noch mit der Bahn, in der S-Bahn, dieses Foto aus der S-Bahn, wo wir beide mit der S-Bahn zur Arbeit gefahren sind,
wo wir Mützen auf
von mir, wie bitte, da sind wir mit dem Auto mit der Bahn gefahren.
Nee, wo wir Mützen, ich hatte eine Mütze auf dem Foto, das weiß ich
noch. Und wir hatten Mützen auf. Da waren wir noch richtig so, da sind wir noch mit der Bahn von mir, weil ich kein Auto, glaube ich, hatte, oder gerade Führerschein war wieder mal weg, und wir gleich mit der Bahn fahren mussten. Und
kurz
erwartet, dass wir von mir, ja, verlegt, genau, war noch. Ja, das gehört dazu. Und auf einmal ist man Anfang, Mitte 40 und interessiert sich für die Herstellung von Baumkuchen.
Ja, so. Also, das war Local Heroes mal eben ganz kurz. Bestellt euch bitte einen Baumkuchen bei evennacker-baumkuchen.com.
Und wenn ist er eine euch geile nicht schmeckt, euch nicht schmeckt, esst ihn trotzdem, weil sonst Baumkuchen muss leben.
Ja, genau. Das war mal kurz Local Heroes.
Lass den Baumkuchen nicht sterben.
Nee, genau.
Fest und Flauschig präsentiert
Local Heroes.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht
das Gleiche? Ja, halt mal die Fresse jetzt.
Even aber das Acker. Witzige ist mich.
Übrigens mit IV, IVE, Even Acker, also Even mit IVE, okay. -baumkuchen.com, Entschuldigung.
Holt euch alle einen schönen Baumkuchen. Die Saison hat gerade angefangen, die Baumkuchensaison.
Was ich noch sagen wollte. Also, auf jeden Fall wird man älter, die Dinge werden komplexer und vielschichtiger. Früher habe ich einfach das enjoyed, einfach die Fresse zu halten und einfach die Probleme waren einfacher. Das war auch alles scheißegaler und die Abhängigkeiten und das Verständnis wächst ja auch. Und wenn man selber mehrere Sachen durchmacht, hat man auf einmal auch mehr Empathie. Also Klassiker haben wir auch schon besprochen. Wenn du anfängst, Kinder zu bekommen, Kinder eine Familie gründest, auf einmal findest du es gar nicht mehr so lustig, dass man wie in den 20ern so geile Kinderquäler-Witze und irgendwie, hahaha, Kinder sind mir scheißegal.
Nee, findet man tatsächlich
halt mal die Fresse, so Alter. Ne? Sag mal, geht's noch? Spinnst du oder was? Lass Kinder in Ruhe. Bist du bescheuert? Mach da nicht mal Witze drüber.
Ich habe aber noch gar nicht gedacht, dass der Prozess jetzt schon bei dir einsetzt, Jan. Bei mir hat das schon lange eingesetzt. Aber
bei dir dauert es nicht. Nein, das ist ein Beispiel. Wann man so merkt, so Meilensteine, wo man merkt, okay, ich verändere mich offensichtlich. Und es gibt jetzt inzwischen, das ist wirklich toll, weil ich bin echt, weißt du ja auch, ne? Du weißt ja manchmal, du findest mich auch manchmal scheiße und so. Ich finde dich auch manchmal scheiße. Aber das Coole ist.
Aber das Coole ist. Du findest mich manchmal scheiße?
Ich pass auf. Jetzt hör mal auf. Ich finde dich manchmal scheiße. Du? Aber auf so eine Art, wo ich weiß, eigentlich finde ich dich aber auch eigentlich ganz gut. Weil ich freue mich. Ja. Also auf so eine, die Scheißigkeit finde ich dann aber auch konsequent irgendwie und on brand, sag ich mal so. Also es passt dann auch.
Okay,
irgendwie.
Wenn wir heute schon, wenn du jetzt gerade bist, muss ich auch mal sagen, ich habe gestern gerade erst jemandem erzählt, du bist der einzige Mensch von allen, wirklich, von allen, der mich, wenn ich emotional richtig wütend bin, es schafft mich runterzukochen. Und das ist jetzt eine sehr persönliche Sache.
Habe ich einen Screenshot von der Konversation gemacht und ich schwöre, ich mache da ein Plakat draus und hänge mir das ins Büro. Einfach just for fun. Das war's.
Es ist wirklich so.
Die Uhrzeiten der Nachrichten sind halt auch total geil.
Ich habe mir das auch alles nochmal angeguckt.
So, also. Und weißt du,
und dann gibt es Leute in meinem Umfeld, die mich halt sehr gut kennen, sag ich mal. Und die auch sagen, ja, das ist alles wieder, warte mal jetzt einen Tag ab.
So, aber was ich sagen wollte. Auf jeden Fall werden Dinge komplexer. Ich habe früher, weißt du, die Late Line, da laberst du mit allen, erzählst jeden Scheiß. Und es laufen irgendwann Sachen auf, die so komplex sind, dass ich irgendwann nach 2 Wochen grübeln und alles abchecken, jeden Winkel in meiner Seele abklopfen, was ich jetzt machen soll, zu dem Schluss komme, es ist, auch wenn ich mir 10 Kugeln einfange und Leute mich scheiße finden, es ist die schlauste Version, das Schlauste, was man machen kann, die Fresse zu halten. Das ist ganz was, also gar nicht, und zwar gar nicht, weil ich irgendwas falsch gemacht habe oder weil irgendwas blöd ist, sondern weil es ein derartiges Geflecht aus komplexen Entscheidungen ist, dass ich einfach manchmal die Fresse halte. So. Und das ist neu, das ist ganz neu.
Sprichst du auch ein bestimmtes Thema gerade an?
Überhaupt nicht. Ich wollte, zum Beispiel der Spiegel. Dass ich jetzt die wochenlang gedacht habe, was ist eigentlich mit dem Spiegel los? Ich habe immer so leichte, so kleine, so Brotkrumen wie Hänsel und Gretel, als sie in den Wald reingelaufen sind, bei Twitter gestreut, dass ich mir irgendwie Sorgen gemacht habe um den Spiegel. Ich habe das auch geschrieben mal irgendwie, was ist denn los? Die haben so merkwürdige Instagram-Werbung und irgendwie sind da so merkwürdige Artikel erscheinen da, die Titel sind so seltsam. Haben sie irgendwie jetzt noch, dürfen die Letzten, die noch ein Einzelbüro haben beim Spiegel, jetzt mal nochmal die letzten Jahre kurz vor der Rente nochmal loslegen und so? Und dann diese Woche auf einmal, und das ist immer so, wenn beim Spiegel ein Führungswechsel ansteht, ist das immer so, man riecht, dass es einen fetten Streit gibt, der schon voll monatelang schwelt. Und der alte Chefredakteur Steffen Klusmann ist zurückgetreten oder wurde gegangen, man weiß das immer nicht so genau, weil ich glaube, der Spiegel ist eigentlich sowas wie die Kommune 1 früher von Rainer Langhans. Es ist eigentlich, glaube ich, alles im Besitz der Mitarbeiter. Das wird viel
gefühlt. Sowas wie die Klimasekte. Das ist nämlich ein Ausdruck, den der Spiegel geschrieben hat diese Woche. Da wollte ich dich auch. Klimasekte. Das ist jetzt auch ein Ausdruck aus dem, wo ich dann doch mal. Also wie gesagt, ich habe gerade gesagt, ich bin in Ambivalenz zu diesem ganzen Situation. Allerdings finde ich es auch merkwürdig, wie der Spiegel auf einmal doch vielleicht.
Aber geht dir das auch so? Aber sag mal ganz ehrlich,
ja,
ist dir das
ist geht dir auch schon aufgefallen,
im Spiegel dass so, irgendwas ja, nicht das stimmt am Spiegel?
Ja.
Aber woran liegt das? Das kann doch nicht sein, dass da der Chefredakteur dann irgendwie, ich wink jetzt mal, liegt das vielleicht dann daran, dass der Chefredakteur sich nicht durchsetzen kann gegen eher so reaktionäre Kräfte im Spiegel oder gibt da dann irgendwie auch dieser Titel diese Woche, weil ich hab's doch eben noch gesehen.
Aber ist es vielleicht der Fluch, dass Reaktionäre in uns wird, umso älter wir werden auch
hier
irgendwie,
hier ist der Titel. Das ist der Titel. Der neue Arbeitskampf, warum die Gen Z anders arbeiten will und damit alle ansteckt. Was ist denn das für ein... Und der Titel ist, wir machen uns nicht mehr kaputt. Und da drauf siehst du dann so 3 glückliche junge Menschen. Und ist dann, also ist die Idee dahinter, dass man jetzt quasi sehr alte Leute und wütende junge Leute dazu bringt, den Spiegel zu kaufen, weil die wissen, junge Leute wollen wissen, warum da jetzt so provoziert wird.
Ja.
Und die alten Leute wollen mal nachlesen, warum die jungen Leute so dumm sind. Ist das die Idee?
Die alten Leute wollen bestätigt werden. Und so wird das immer weiter auseinandergerissen. Und es ist nun mal so, ich weiß nicht mehr, welcher Sozialforscher das gerade gesagt hatte, aber irgendjemand hatte mir noch erzählt, durch diese ganzen Medienberichte werden wir auch so weiter auseinandergerichtet. Es gibt genug alte Leute, die Verständnis haben, weil sie wissen, dass sie aus einer anderen Zeit kommen. Es gibt genug junge Leute, die verstehen, dass alte Menschen aus einer anderen Zeit kommen. Aber durch solche Berichte und solche Sachen wird es nicht besser und wir kriegen gesellschaftlich keinen Diskurs hin, sondern das ist so ein Aufreiben und das nervt mich auch, dass der Spiegel damit macht.
Ja, vielleicht wird jetzt alles anders, wenn ein neuer Chefredakteur kommt. Der neue ist, glaube ich, der ist jetzt linksradikal, nachdem der alte rechtsradikal war oder andersrum, das weiß ich nicht genau.
Ach, jetzt wollte ich Rossi noch darauf ansprechen, warum er damals mitgemacht hat bei alles dicht machen. Er ist gerade vom Balkon gekommen. Ich wollte ihn hier nochmal ins Verhör nehmen.
Guck mal, wie er sich da hinten steht. Das machen wir dann. Weißt du was, José? Wir haben am Mittwoch wieder Sendung, die letzte Sendung im Mai, am 31. Mai. Am Mittwoch sind wir wieder da. Und solange bleibst du jetzt bei Olli im Zimmer. Und dann lässt du dir von Olli mal... Dann
reden wir kurz darüber.
Da reden wir dann mal darüber. Das war Fest und Flauschig für diese Woche. Das war Fest und Flauschig mit dem Titel, nicht entjungfert.
Tut mir leid, wenn es ein bisschen chaotisch war heute, aber ich bin gerade hier auf Malle am Bierkönig und da herrschen eigene Gesetze. Hier laufen die Uhren anders, Leute.
Wollen wir die Sendung Mallorquinischer Baumkuchen nennen zum Beispiel?
Ja, das klingt sehr schön. Finde ich einen sehr guten Titel.
Mallorquinischer Baumkuchen. Wir sind am Mittwoch wieder da bei Fest und Flauschig, dann mit einer Boomer Cringe Ausgabe, dann Kalenderwoche 22. Auch das
haben wir ja schon fast wieder rum. Oh, und dann wird Rossi nochmal ins Verhör genommen.
Es steht niemals still. Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August. Winter und die Lebensgruß. September, Oktober, November. Und dann fängt der ganze verkackte Weg schon wieder von vorne an.
So ist das.
Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuhören.
Bis zum Mittwoch. Macht's gut bei Fest und Flauschig.